Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 285. Heute sprechen wir über NXT, vom Developmental-Programm zur dritten Brand und vielleicht sogar zur wichtigsten Brand aktuell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag und schön, dass ich noch dabei sein darf. Ich weiß nicht, wie lange, weil Olaf mir gerade gesagt hat, ich soll nicht immer so viel atmen.
Ja, also wer sich ein bisschen wundert, dass wir heute vielleicht einen Tacken anders klingen als sonst, es ist ein bisschen uncut, es ist ein bisschen unfiltert hier. Shaggy und ich sitzen hier wirklich direkt nebeneinander und sprechen den Podcast hier in ein Mikro ein.
Genau, und Olaf sagte, man hört mich immer atmen, aber ich finde, man hört mich gar nicht atmen. Und außerdem muss ich atmen, sonst sterbe ich.
Genau, aber wir haben natürlich auch heute noch ein schönes Thema, nicht nur atmen, weil atmen ist auch was Schönes, aber wir sprechen heute über NXT, weil das ist ja derzeit wirklich eines der beherrschenden Themen, schon in den letzten Monaten gewesen und auch wird es auch in den nächsten Monaten garantiert sein, nicht nur aufgrund des Konkurrenzkampfs mit AEW, sondern eben auch mit all dem, was WWE aktuell mit der schwarz-gelben Brand anstellt. Und deswegen werden wir da heute ein bisschen drüber diskutieren, über Talente, über Wege, die vielleicht Talente nehmen werden, über neue Talente, die kommen und auch darüber, wie sich die Brand hier entwickelt hat. Das haben wir, sowas Ähnliches haben wir schon mal gemacht, muss man dazu sagen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren fast, also im vergangenen Jahr, haben wir darüber gesprochen, ob sich NXT am Scheideweg befindet. Jetzt sind wir ein bisschen klüger, das werden wir heute ein bisschen aufrollen. Bevor wir damit loslegen, hier noch ganz kurz kleine Ankündigung, weil wir haben ja jetzt momentan jede Menge rausgehauen, Shaggy. Adventskalender geht auch noch weiter.
Adventskalender geht weiter, also aber nicht mehr lange, es ist ja Adventskalender ist ja bald vorbei, denn bald ist Weihnachten, also morgen noch eure letzte Chance und übermorgen noch Geschenke zu kaufen, wenn ihr das direkt am Sonntag, am 22. hört, denn wir stehen vor Weihnachten. Ich habe meine Geschenke schon fast beisammen im Kopf, ich weiß schon, was ich mir die nächsten Tage noch besorgen werde für meine Lieben und für meine Familie und den Adventskalender habe ich schon längst aufgegessen, aber gehört habe ich ihn unser noch nicht zu hören, denn wir haben noch zwei Tage vor uns.
Genau, wir sprechen einmal über Cody, auch da Shaggy und ich hier am Mikrofon und dann eben gibt's die große Heiligabendshow. Groß, wir sprechen ein bisschen über unsere Lieblingsmomente, ne? Also knapp halbe Stunde, ein bisschen länger, aber dafür mit uns allen, also mit dem, der Shaggy ist dabei, der Chris ist dabei, der Kai ist dabei, ich bin dabei, der David ist dabei, Ulrich und alle anderen lassen schön grüßen. Wir haben versucht, das Chaos ein bisschen zu begrenzen und haben deswegen so eine Fünferrunde hier gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden, schön emotional und genau richtig schön wohlig für Heiligabend.
Es wird ein Fest auf jeden Fall und Olaf hat schwer gehabt, sich da durchzusetzen gegen seine Mannen, aber das hat er ganz gut gemacht. Und das wird auf jeden Fall eine tolle Episode und ich freue mich da auch sehr drauf, mir das auch nochmal anzuhören. Das solltet ihr alle tun.
Ja, werde auch nicht viel dran rumschneiden, sondern es wird sehr, so wie es ist, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, was wir auch noch haben, ist so ein bisschen spontan, habe ich mich mit dem Kollegen Chris nochmal zusammengesetzt, also von Radio Nukular. Und es gibt dann auf unserem Patreon-Kanal, for free, also für alle, ihr müsst nur auf patreon.com/headlock.de gehen, da gibt's dann eine kostenlose Episode von Headlock Cross Radio Nukular, die ihr euch da anhören könnt. Thema, ich nenne es mal Holiday Special oder Christmas Special. Wir sprechen über Weihnachtsgimmicks, über Christmas Brawls und all das, was irgendwie so darüber zusammenhängt, über das New Year's Baby, irgendwie Big Show und Gold Dust, da haben wir drüber gesprochen, all sowas. Und Shaggy, wo wir gerade schon noch im Dezember sind, haben wir auch noch ein ganz bestimmtes Watch-Along für unsere Supporter aufgenommen, was dann auch nächste Woche erscheint.
Ja, und ich sag mal mit einem ganz großen Wort, leider. Wenn ihr mal mitschauen wollt, wie ich mal doch auch mal ganz kurz die Fassung verliere, wie ich mich wirklich ärgere, dass ich das gemacht habe und wie ich es einmal im Leben bereut habe, Teil vom Headlock-Team zu sein, dann hört euch den Watch-Along zum December to Dismember an.
Genau, der kommt dann eben auch in der kommenden Woche dann auf Patreon und auf Steady für unsere Supporter da natürlich. Schaut da gern vorbei. Also ich hoffe ja, dass wir durch unsere Art und Weise, wie wir es kommentiert haben, einfach den einen vielleicht der schlechtesten Events aller Zeiten vielleicht ein bisschen lustiger und besser gestaltet haben, Shaggy.
Naja.
Ja, aber kommen wir damit mal zum Hauptthema hier. Wir sprechen über NXT und ich habe es gerade schon angesprochen. Ausgabe 177 haben wir darüber gesprochen, ob sich NXT am Scheideweg zur dritten Brand befindet. Ja, und jetzt sind wir ein Jahr klüger. NXT ist offiziell die dritte Brand, muss man sagen. Hättest du gedacht, dass das so schnell geht? Damals gab es ja auch so Millionen Offerten. Es gab Gerüchte, dass man da eine eigene TV-Show machen würde. Jetzt ist es dann noch relativ schnell passiert und man hat gemerkt, dass sich da was verändert, oder?
Absolut hat sich einiges verändert. Sehr, sehr viel hat sich verändert. Am Produkt auch, aber auch natürlich an der, ja, an der Art und Weise, wie man das Produkt jetzt irgendwie schaut und auch die Bedeutung des Produktes im Vergleich zu vorher hat sich relativ verändert, kann man so sagen. Also man hat, der Scheideweg ist vorbei, es ist wirklich eine reine dritte Brand geworden. Sicherlich auch ein bisschen durch die Konkurrenz von AEW bedingt, dass es ein bisschen schneller ging letzten Endes. Damals habe ich, glaube ich, noch gesagt, ja, das wird wahrscheinlich irgendwie kommen. Aber dass es jetzt so schnell dann doch gekommen ist, ist im Endeffekt jetzt auch gar nicht mal überraschend, wenn man das sich alles so betrachtet. Aber das ist ein guter Schritt und für mich NXT absolut das beste WWE-Produkt aktuell. Ich meine, da stimmt der Olaf mir sicherlich auch zu.
Ja, also da gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel dran. Wir haben eine wirklich mit Stars vollgepackte Card immer wieder gehabt, jetzt auch diese Woche. Unglaublich viel Talent, was wir hier gebündelt gesehen haben. Wir haben solides Storytelling, vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, wie wir es zuvor gehabt haben, aber immer noch gut genug, um hier die Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, man packt mehr Star Power rein. Man hat viele Wrestler, die schon gemacht sind, die eigentlich bereit gewesen wären, auch den nächsten Schritt nach oben zu gehen. Die behält man jetzt aber bei NXT da, um einfach natürlich auch das Konkurrenzprodukt zur AEW hier zu stärken. Ja, und was das dann eben bewirkt, das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch in dieser Woche ganz klar gesehen. Das war jetzt, würde ich mal sagen, zum ersten Mal ein klarerer Sieg für NXT. Nämlich zum einen ist NXT ja wirklich auch in den Ratings gestiegen. Man hat knapp 2% zugelegt von 778.000 auf 795.000, während AEW Dynamite mit dem Season Finale ja quasi hier sogar ein bisschen abgerutscht ist. 12% verloren an Zuschauerzahlen. Klar, ne, NXT hat hier auch sogar geschafft, sogar die wichtigen Demografien zu erreichen. Shaggy, wie erklärst du dir das in dieser Woche? Oder war es einfach nur, weil wir Shayna Baszler gegen Rhea Ripley, Adam Cole gegen Finn Balor und auch sonst hier einfach eine geile Card gehabt haben?
Na, es war auf jeden Fall die Card des Jahres und es war definitiv auch die NXT-Show des Jahres, die wichtigste NXT-Show des Jahres. Das war ja auch wirklich, man sagt, das haben viele gesagt, so ein kleines Takeover. Sicherlich ein bisschen anders aufgebaut, als ein Takeover normalerweise aufgebaut ist, aber man hat da die Hauptmatches gehabt. Also hätte man ein Takeover in der Zeit gehabt, wären das die Matches gewesen, die da stattgefunden hätten. Rhea Ripley und Shayna Baszler wurde über Monate aufgebaut, auch Adam Cole in einem Match gegen Finn Balor. Also das war auf jeden Fall auch ein Match, das ja auch sicherlich irgendwie eine größere Takeover hätte headlinen können. Also das waren schon große Matches, die man da gezeigt hat. Und das ist im Grunde der Grund. AEW hat parallel ja nur eine normale Wrestling-Show geliefert. Nicht mal eine der besseren, aber schon eine solide Show, die bei AEW geliefert hatte. Und von daher, auch da kann man mit den Einschaltquoten letztendlich zufrieden sein. Wir reden ja auch gerade von den Live-Einschaltquoten. Ja. Das ist ja, in der heutigen Zeit gibt es ja wirklich viele, die das ja auch aufnehmen quasi. Und dann, wenn man die Zahlen mit einbezieht, gerade weil das ja auch jüngere Leute machen, dann ist AEW sicherlich vielleicht doch noch mal einen Tick weiter oben. Also,
ich meine, da haben wir, und dann könnte ich das natürlich auch kontern und sagen, wahrscheinlich gucken auch genauso viele Leute noch mal NXT über das Network.
Eben, also
das ist halt eine Zahl, wenn wir das jetzt als...
Genau, die Zahlen, die man dazu eigentlich nehmen muss, genau. Die man dann nehmen muss, die Live-Einschaltquoten. Und da hat NXT jetzt diesmal klar gewonnen, aber ich glaube, das war auch wirklich nicht anders zu erwarten. Das ist ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen. In den meisten Fällen lag AEW vorne, es gab vereinzelt auch sogar, es gab ja in der letzten Woche gab es nicht einen ähnlichen Gleichstand dazu. Genau. Und davor nochmal NXT knapp vorne. Jetzt einfach, wenn man sich die Card anschaut, war es logisch, dass es so sein müsste. Und das ist doch auch gut. Also man hat dann immer noch, man hat 1,7 Millionen Zuschauer jede Woche, jeden Mittwoch, die Wrestling schauen, mittwochsabends live. Das ist doch auch eine schöne Zahl.
Ja, 1,4 aktuell eher, aber ist ja auch egal. Was ich halt eben krass finde, ist der Ratings-Einbruch, den wir inzwischen bei AEW quasi gesehen haben. Die sind gestartet mit 1,4 Millionen und sind jetzt, wenn wir jetzt die letzte Show mal so als Gradmesser nehmen, sind jetzt bei knapp 700.000. Das sind 50% weniger innerhalb von drei Monaten. Also es ist schon, weiß nicht, liegt das an der NXT oder liegt es einfach daran, dass man sich inzwischen auch schon so dran gewöhnt hat, dass man ja jetzt so diesen Konkurrenzkampf hat, dass man verschiedene Produkte hat, dass man sich aussuchen kann?
Ich glaube, es ist auch Zweiteres so ein bisschen. Man muss auch bedenken, ich meine, die Blase ist in Amerika zwar größer als in Deutschland, logischerweise, was die Einschaltquoten angeht, aber es ist trotzdem jetzt nicht unbedingt ein Mainstream-Produkt. AEW ist noch kein großes Mainstream-Produkt. Es baut sich gerade erst auf. Und ich glaube, man wäre auch bei AEW, wenn man mit 700.000 gestartet hätte, ich glaube, da wäre man auch relativ zufrieden schon gewesen. Also die Zahl ist gar nicht so schlecht, wie du sie tust. Klar, wäre es schön, immer regelmäßig über der Million zu landen, aber ich glaube, AEW ist ja langfristig angelegt. man merkt bei NXT, dass es oft dieses Hotshotting ist, dass man für den Moment irgendwie lebt, aber AEW ist schon so ein bisschen so auf längere Zeit irgendwie aufgebaut und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das wird zukünftig, werden die Einschaltquoten, die werden nicht weiter nach unten gehen, das glaube ich nicht. Vielleicht gehen sie langsam wieder so ein bisschen nach oben, es wird sich irgendwie einpendeln, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass da irgendwo so bei 700.000, vielleicht 650, 700.000, irgendwie so um den Dreh, da wird irgendwo der harte Kern sein, der immer einschalten wird. Und dann wird es eben das Schwierige sein, neue Zielgruppen zu erreichen und die dann auch zu mobilisieren und dann zum Einschalten zu bewegen. Egal wie, es soll ja heute nicht um AEW so im Speziellen gehen, aber ich fand das sehr interessant, wenn man sich so die Zahlen anschaut von Oktober bis jetzt Dezember. Da ist ja schon eine Entwicklung drin. Und auch gerade, man hat ja so den Eindruck gehabt, dass NXT in den letzten Monaten schon aufgeholt hat, während AEW gerade in der ersten Anfangsphase ja so dominant da gewesen ist, was die Zahlen angeht, hat NXT gerade so in den letzten anderthalb, zwei Monaten da schon häufiger mal auch hier den Rating-Sieg einfahren können. Finde ich eine interessante Entwicklung. Gucken wir einfach da mal, wie es weitergeht. Grundsätzlich gilt, ich möchte einfach beides weiterhin genauso in der Form sehen, wie es aktuell ist. Mir machen beide Shows echt Spaß. AEW hatte zwischendurch auch noch mal ein paar Durchhänger gehabt, muss ich sagen. Da waren ein paar Ausgaben dabei, die waren nicht ganz so gut. Aber das ist nun mal so. Also du kannst nicht immer hier Vollgas und immer 100% abliefern. Manchmal gibt es auch ein paar kleinere Durchhänger. Das muss man auch einem Format wie AEW zugestehen. Genauso wie man das einem NXT zugestehen muss. Bei Raw und SmackDown haben wir es, glaube ich, schon sehr oft zugestanden. Und da reicht es manchmal auch ein bisschen, sag ich mal.
Ja, das ist schon schwierig im Moment. Also sagen wir es mal so, NXT und auch AEW Dynamite sind meine beiden Lieblings-Wrestling-Episoden in der Woche. Das beides schaue ich definitiv komplett an. Beim anderen tue ich mich mittlerweile auch so ein bisschen schwer. Raw hat so seine Höhen und Tiefen, aber haben auch ganz, ganz gute Beiträge in letzter Zeit. Sagen wir es mal so, wenn Raw, das haben wir auch schon oft gesagt, vielleicht nur 2 Stunden gehen würde, wäre es eine deutlich bessere Show. Gut, SmackDown geht nur 2 Stunden, aber da setzt man aktuell, ich meine, ich sag ja auch mal, ich mag Baron Corbin als Heel, aber so als Top-Heel, da kann ich den auch nicht unbedingt sehen. Das ist ein Mid-Card-Heel, dann macht er Spaß, aber so die Fehde gegen Roman Reigns, die ja SmackDown so ein bisschen bestimmt, oder die Fiend-Geschichte mit Daniel Bryan war noch interessant, aber jetzt das mit The Miz, das fand ich auch eher ein bisschen schwierig. Also, sagen wir es mal so, NXT und AEW, das schaue ich mir immer an und das begeistert mich. Und gerade das NXT-Produkt hat sich in den letzten Monaten ja auch nochmal so ein bisschen verändert.
Genau das, da sind auf jeden Fall die Veränderungen da. Nicht nur was das Personal angeht, sondern auch was die Präsentation, was die Storylines angeht, das ist auf jeden Fall da. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, möchte ich aber gerade nochmal drauf zu sprechen kommen, dass ja NXT ursprünglich natürlich mal als Developmental Area geplant worden ist. Also da wirklich auch als Bereich, wo sich die jungen Stars probieren können, wo man quasi in einem kleinen, geschützten Bereich ist irgendwie, man ist auf dem Network, das sind eh alles, ja, zahlende Kunden, die sind dem Produkt vielleicht ein bisschen näher als die Zuschauer, die das über ihre Cable Company einfach nochmal so mitkriegen quasi, klar, Kabelgebühren zahlt man eben auch, aber ihr wisst, was ich meine in diesem Punkt. Und jetzt inzwischen ist ja NXT wirklich im Mittelpunkt angekommen und ein wichtiges Produkt oder noch wichtigeres Produkt für WWE geworden. Auch ein größerer Faktor, was natürlich die Network-Subscriptions angeht. Ich glaube, das ist für viele ein Grund auch zu sagen, so, ich will auch die Pay-Per-Views sehen. Da abonniere ich dann eben auch das WWE-Network. Ich will die Shows dann vielleicht ein bisschen später auf dem Network sehen oder wie auch immer. Ich glaube, dass NXT im Stellenwert schon gewachsen ist und größer geworden ist. Und jetzt ist die Frage, Shaggy, wie ist denn das? Kann NXT noch als Talentschmiede gesehen werden? Weil das ist auch was ich ganz oft bei unseren Kommentaren lese, dass man auch sagt, ja, NXT ist ja auch immer noch Talentschmiede. Aber ich sehe das halt gar nicht mehr so, weil die Leute, die jetzt bei NXT auftreten, die sind für mich zu 90% wirklich schon gemacht.
Ja, du musst da ein bisschen auch differenzieren beim NXT-Produkt. Klar, also wenn man sich das TV-Produkt anschaut, das sind alles schon gemachte Leute. Da treten vielleicht mal als in Squash-Matches mal auch die Stars von morgen möglicherweise auch mal auf oder werden mal ganz kurz präsentiert. Aber im Grunde sind das alles schon fertige Wrestler, weil es ja auch ein fertiges Brand ist. Aber es gibt ja immer noch auch den NXT-Teil, der in Florida tourt. Das sind ja dann auch eher die im Performance Center noch sehr viel trainieren und so. Das ist ja auch noch NXT. Also NXT hat immer noch diese Developmental, den Developmental-Bereich, aber das TV-Produkt, das ist keine Talentschmiede mehr. Das sind schon fertige Talente, die auch teilweise, wir werden auch gleich nochmal über Tommaso Ciampa reden, teilweise fest einfach bei NXT sind. Es geht nicht mehr darum, da Leute aufzubauen, die dann ins Hauptroster zu holen. Die Zeiten sind rum.
Ja, genau. Es geht nicht mehr darum, hier quasi Stars zu machen, damit die dann irgendwann bei Raw oder SmackDown debütieren, um da groß dazustehen, sondern nein, man möchte hier auch wirklich ein fertiges Produkt präsentieren, was für sich groß wirkt. Und deswegen behält man auch die Stars da, präsentiert teilweise die Stars natürlich auch bei Raw oder SmackDown oder zuletzt bei Survivor Series. Es wird ja auch gerüchtet, dass es beim Royal Rumble auch genauso aussehen wird. 10-10-10 wurde da ja mal drüber gesprochen. Fände ich übrigens ein bisschen langweilig, muss ich sagen, wenn man das einfach so teilen würde. Ich hoffe, das lässt man ein bisschen lockerer, oder wie siehst du das?
Ja, ich hoffe, das lässt man auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Nicht, dass man dann schon vorher weiß, ja, 10 von da, 10 von da. Und dann, aber auf der anderen Seite hat man dann auch nicht mehr einen Undercarder plötzlich im Royal Rumble, der da eigentlich gar nicht hingehört. Also das B-Team muss ich, glaube ich, nicht im Royal Rumble sehen irgendwie.
Da weiß man, Greatest Royal Rumble.
Greatest Royal Rumble, gerne. Da dürfen sie zweimal auftreten sogar. Das könnt ihr gerne machen. Nichts gegen das B-Team, ich mag die auch immer noch irgendwie gerne. Aber zum Beispiel, da hat man es schon ein bisschen zentrierter und ein bisschen fokussierter auf die wirklich größeren Namen. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Also ich kann mich noch an Rumbles erinnern, wo wir wirklich viele große Namen hatten und man nicht wusste, wer könnte jetzt irgendwie gewinnen. Mittlerweile waren ja in den letzten Jahren vielleicht 2, 3, wo man wusste, einer von denen wird's so.
Ja, und vor allem die Frage ist natürlich dann auch, jetzt mal angenommen, man lässt wirklich jemanden von NXT gewinnen. Er bekommt ja einen Title Shot, aber er kann sich ja aussuchen, oder sie vielleicht auch, wo er oder sie diesen Title Shot einlösen will. Das heißt, man bringt dadurch natürlich noch mal eine zusätzliche Überraschungssituation mit rein. Man kann da direkt eine Storyline aufbauen, dass dann der oder die Gewinnerin, je nachdem welcher Rumble es dann ist, hier auftaucht, da auftaucht und quasi den Champion irgendwie da herausfordert. Da kann man eben auch was draus machen. Ich hoffe eben, dass man es nicht ganz so stringent macht, dass man nicht sagt, hier 10, 10, 10. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen Überraschungen irgendwo weg. Aber ich finde das eine spannende Variante.
Ja, stell dir doch mal vor, das wertet doch auch den NXT-Titel ungemein auf, ja, wenn er quasi gleichberechtigt, mehr oder weniger gleichberechtigt dargestellt wird mit dem Universal WWE Champion Title. Wenn jetzt, nennen wir ihn mal Velveteen Dream, der ja auch, also ein Favorit, würde ich mal sagen, den Royal Rumble gewinnen würde. Und der sieht dann einfach, der dann Adam Cole herausfordert. Dann ist es doch schon mal krass, dann sagt es auch die Leute, die eigentlich nur die Mainstream-Shows schauen, hey, schau mal NXT, da gewinnt einer von NXT und tritt nicht gegen die großen Titel an, sondern gegen den NXT-Gürtel, und der muss ja doch eigentlich genauso wichtig sein. Also das wertet NXT auf jeden Fall deutlich auf, dass man sie jetzt wirklich nahezu gleichberechtigt als dritten Brand präsentiert, und das finde ich gut.
Ja, außer Velveteen Dream hat keinen Bock, in 10 Sekunden gegen Brock Lesnar zu verlieren. Das kann natürlich auch sein.
Das kann natürlich auch sein.
Alles ist möglich. Ja, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, du hast natürlich absolut recht. NXT ist inzwischen weitaus mehr als nur diese Verbindung aus Performance Center und eben der Show an sich, sondern NXT ist ja inzwischen nicht nur eine eigene Brand, sondern es ist ja ein kleiner Kosmos geworden. Das besteht aus dem Performance Center, wo teilweise ja auch, wir haben es gesehen, jetzt neue Trainees reingekommen sind, die noch gar nicht viel mit Wrestling zu tun gehabt haben, die da das teilweise von der Pike auf nochmal lernen, wie das alles funktioniert. Teilweise auch bekannte Namen, die da nochmal reingeworfen werden, die da auch nochmal feingeschliffen werden. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit selbst bei etablierten Stars gesehen, die davon extrem profitiert haben, dass sie nochmal ins Performance Center gegangen sind, da nochmal trainiert haben, da vielleicht auch nochmal Tipps bekommen haben, weil da sind nun mal wirklich die smartesten Trainer irgendwie vorhanden. Ja, und Shaggy, du willst was sagen. Das ist ganz witzig, weil wir jetzt nebeneinander sitzen. Shaggy hält hier gerade
wie
in der Schule. Wenn du ganz besonders dringend dran kommen möchtest, dann musst du schnipsen dabei.
Genau, da muss man dich reinrufen, wie man sonst macht, wenn wir nicht nebeneinander sitzen. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber gerade so gemachte Leute, die in Indies auch schon Stars waren, jetzt zur WWE gehen, denen muss man das Wrestling ja nicht mehr beibringen.
Nee,
muss
aber
man
die Feinheiten sind.
Genau, die Feinheiten, die Art und Weise, wie man quasi ein Match auch vor Kameras führt. Quasi, genau. Wo ist die Kamera? Wie bewege ich mich zur Kamera? Wie rede ich mit der Kamera? Wie spiele ich mit dem Publikum auf der und der Seite? Sowas wird dann da quasi denen noch gelehrt, und das ist total wichtig.
Ja, und auch die Kleinigkeit, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle. Also jetzt kannst du ja
wirklich. Du kannst dich auch melden.
Ja, genau. Nee, aber hier ist es ja auch wirklich so, dass es auch manchmal die Kleinigkeiten sind. Auch sowas wie, nehmen wir mal ein bisschen mehr Ruhe oder versuch vielleicht der Aktion noch ein bisschen mehr Bedeutung beizumessen und so. Ich habe ja immer gesagt, zum Beispiel bei Kyle O'Reilly ist mir so massiv aufgefallen, auch bei einem Adam Cole.
Wollte ich gerade sagen, Adam Cole zum Beispiel. Also Adam Cole war schon jemand, der immer das Charisma hatte und Absolut. Das Talent, aber so richtig, der auch schon bei den Fans connected hat, aber ich glaube bei uns beiden sogar so ein bisschen nicht ganz überzeugt hatte, aber so in seiner jetzigen Rolle, der ist so aufgeblüht jetzt, allein dadurch, dass er sicherlich andere Tipps bekommen hat, die er vielleicht im Indie nicht so bekommen hat, und das funktioniert. Adam Cole, ich glaube, der wird nie ein Riesenstar. Ich glaube nicht, dass er Main Roster wird. Das kann man das überhaupt noch sagen? Dass er bei Raw und SmackDown vielleicht auch einen World Title halten wird. Von der Statur passt es, glaube ich, irgendwie nicht ganz.
Ja.
Aber NXT da trägt er das Brand aktuell sehr gut und gerade die Undisputed Era ist Dreh- und Angelpunkt bei NXT und es nervt nicht mal, sondern die machen das richtig cool.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich war früher jemand, der auch gesagt hat, dass ein Adam Cole von vielen Internetfans extrem overhyped wird irgendwo. Inzwischen gefällt er mir extrem gut und inzwischen mag ich ihn sehr gern. Früher fand ich ihn phasenweise unausstehlich, muss ich dazu sagen. Ich mochte ihn teilweise überhaupt nicht. Inzwischen gehört er zu meinen Favoriten bei NXT und auch die Matches, die er dann beispielsweise gegen den Daniel Bryan irgendwie bestritten hat. Das war super. Also da motze ich gar nicht, sondern bin da wirklich sehr eher begeistert davon, in welche Richtung sich die Talente hier entwickelt haben. Und das stimmt auf jeden Fall. Ne? Und wie gesagt, es ist ein Kosmos, der da entstanden ist. Du hast die Touren angesprochen, das gehört eben auch dazu, dass eben auch die frischen Talents da nochmal vor Live-Publikum Erfahrung sammeln und erfahren, wie reagiere ich, wie kann ich meinen Charakter präsentieren. Das gehört eben alles dazu und das ist eben alles Teil dieses NXT-Kosmoses. Also ich versuche immer diesen Begriff Brands zu auszuweichen, weil ich finde, das fasst das nicht, oder? Also ich finde, Brand ist so sehr singulär, aber eigentlich ist das viel, viel mehr.
Das ist mehr, das ist tatsächlich ein Kosmos, weil er ja auch noch so viel dazugehört. Du hast es gesagt, NXT UK ist auch ein Teil davon. Genau. Und gerade NXT wird sich sicherlich weltweit noch weiter ausbreiten. Vielleicht wird es NXT Japan irgendwann geben, NXT Australia, man weiß es nicht. Aber also Sachen, das kann auf jeden Fall kommen, weil NXT jetzt wirklich nicht nur dieses Brand ist, sondern Kosmos ist ein guter Begriff dafür. Ich meine, ein gutes Beispiel, weil wir ihn besonders gut kennen und die Entwicklung von ihm mitgemacht haben, Marcel Bartel, der hat ja sowas von profitiert, der hat bei der WXW und aber auch vorher schon da hat er ja trainiert, genau. Da hat er schon einiges gelernt, super Talent, super geschliffen, bei der WXW hat er sich weiterentwickelt, aber welchen Sprung er jetzt erstmal durch das Performance Center gemacht hat, dann durch die Florida-Touren mit den Leuten und jetzt bei NXT UK und auch bei NXT auch eingesetzt wird, das ist krass, wie der sich entwickelt hat, was aus dem geworden ist, das ist auch ein Star, das ist auch schon jemand, wo man sagen kann, der könnte in Zukunft auch irgendwie größere Rollen spielen. Und das allein, weil er diesen Gang durch die NXT, verschiedene NXT-Bereiche auch gemacht hat, ist er enorm gewachsen.
Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Er ist auch körperlich gewachsen, muss man dazu sagen. Also da haben wir auch in der Review von der 19th Anniversary, wo er ja Robbie Brooks halt in die WXW Hall of Fame eingeführt hat, haben da Kai, Tobi und ich noch drüber gesprochen, zu hören bei Patreon und Steady, hier kleiner Verweis. Und der ist ja auch wirklich nochmal muskulöser geworden, nochmal breiter geworden. Das war ja auch so eine Entwicklung, die er eh schon gehabt hat. Und der wird ein Star werden. Also wir haben diese, auch da hier, die Querverweise zwischen den verschiedenen NXT-Bereichen, finde ich da auch extrem wichtig, dass man auch mal Talent von NXT UK bei NXT sieht, von NXT bei NXT UK. Wir haben jetzt natürlich auch durch diese Personalien, nenne ich sie mal, 205 Live hier zwischen. Ich glaube, das wird was sein, was wir wahrscheinlich 2020 sterben sehen werden, oder?
Ach, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Was? Ich glaube, das wird es nicht mehr geben.
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Man hat ja jetzt ein paar Folgen mal, also man setzt ja auch zwischen den Jahren wieder aus, man hat zwischendrin auch mal einfach keine Folge aufgezeichnet. Ich glaube, das wird nicht mehr so sein, dass es jede Woche 205 Live gibt, aber auf der anderen Seite hat die WWE da keine hohen Kosten dafür, also das sind keine hohen Kosten, die sie hat. Sie kann die Cruiserweights nochmal antreten lassen und man hat noch mehr Content für das Network. Also man braucht es nicht unbedingt, weil auch die Einschaltquoten im Network ja da auch nicht so hoch sind, aber auf der anderen Seite schadet es auch nicht, dass es läuft. Es gibt sicherlich einige Leute, die das noch schauen. Für einige Wrestler auch, die sich da auch weiterentwickeln, aktuell irgendwie so ein bisschen, die da auch. Also ich meine, sagen wir es mal so, die Singbrüder, die unterhalten da auch so ein bisschen bei 205 Live. Und die sind mehr oder weniger.
Also ja, aber das fühlt sich doch so an wie Main Event oder sonst irgendwas, oder?
Ja, mehr ist es auch nicht. Mehr ist es einfach auch nicht mehr. Also ich würde keiner meckern, wenn es keine Main Event-Folge gibt, aber man kann es auch mal schauen. Wenn man Bock hat, mal so eine Sendung zu schauen, dann kann man das machen. Und Jack Gallagher, der wird momentan bei NXT jetzt noch nicht so richtig eingesetzt, NXT UK nicht, den setzt man da im Moment ein. Oder auch Brian Kendrick, auch da lernt man ja auch nochmal an das Produkt ranzukommen. Da muss man jetzt nicht irgendwie so die Heavyweight-Clashes haben, sondern das ist wirklich ein eigenes Produkt. Man muss es nicht verfolgen, es ist nicht schlimm. Und es wäre, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn es sterben wird. Aber ich auf der anderen Seite denke ich einfach, warum, also ich meine, ich denke sich die WWE auch, die nehmen nicht mehr jede Woche eine Folge auf. Die machen es manchmal und dann machen sie es wieder und dann machen sie es mal nicht.
Aber ist doch kacke, Entschuldigung. Aber das ist doch, da muss ich jetzt hier ins Wort fallen. Es ist doch, wenn du über so Content-Strategie nachdenkst, nachdenkst, geht es doch immer darum, dass du in der Regelmäßigkeit etwas abliefern kannst.
Ja, aber man will auch gleichzeitig nicht das Publikum überfrachten. Also wenn man bei SmackDown, wenn man zwei SmackDown-Folgen mal am Stück aufzeichnet oder so, dann braucht man kein Tour-Five aufzuzeichnen. Oder wenn SmackDown auch mal in die Overtime geht für das Live-Publikum dort. Aber ansonsten hat man für das Publikum, was dann vor Ort ist, da hat man einfach noch eine weitere Stunde, wo sie einfach auch nochmal sitzen können. Viele gehen und schauen sich das natürlich dann nicht an. Aber ich habe als letztes Mal, als ich bei SmackDown live war, habe ich mir noch Tour-Five live angeschaut und fand das eigentlich spaßig.
Wie gesagt, wenn ich live in der Halle wäre, würde ich das auch machen, aber so ist Tour-Five live einfach was mich jetzt nicht so massiv interessiert. Und deswegen, ich glaube, da bin ich jetzt auch keiner, der keine Ausnahme, sagen wir es mal so. Ich schaue mir da immer wieder gerne mal ein Match von an, aber es ist jetzt keiner von meinen festen Ankerpunkten, die ich habe, sondern ich werde dann eher durch bestimmte Matches drauf aufmerksam und sage, die schaue ich mir jetzt an, weil ich Bock drauf habe.
Ja, aber ich glaube, das geht allen so. Also ich glaube, niemand sagt Tour-Five live, das ist meine Lieblings-Wrestling-Show in der Woche, neben Main Event. Natürlich nicht. Aber es schadet auch nicht, dass es da ist, und es gibt einfach auch den Wrestlern auch nochmal die Möglichkeit, nochmal auch vor TV-Kameras anzutreten.
Das stimmt.
Und sagen wir es so, wenn es eingestellt wird, ist es egal. So.
Ja.
Aber es ist auch egal, dass es läuft. Und ich finde, es ist nicht schlimm. Und ich glaube nicht, dass es so direkt sterben wird. Vielleicht wird es irgendwie langsam auslaufen, das mag sein. Aber ich glaube, man wird da einfach noch beibehalten. Warum auch nicht?
Man hat ja gesehen, also es ist beispielsweise der Cruiserweight Belt jetzt ja auch dann NXT Cruiserweight Title ist, dass er da hauptsächlich dann auch oder oft verteidigt wird und da eine größere Rolle spielt. Leo Rush übrigens, natürlich jetzt kein Titelträger mehr, sondern einer deiner besonderen Freunde hier, Angel Garza, auch in einem fantastischen Match zwischen den beiden.
Ja, tolles Match der beiden. Angel Garza ist sowieso jemand, den ich vorher nur vom Namen her irgendwie kannte, und dann durch dieses Breakout-Tournament, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich irgendwie, boah, was ist denn das für einer? Der hat ja echt Charisma. Das ist ein cooler Dude, und dann kommt auch noch aus der großen Garza-Familie. Das ist schon cool. Also ich glaube, sein Cousin, nicht Umberto Carrillo, sogar sein Cousin, glaube ich. Die sind ja auch miteinander verwandt. Also ein Angel Garza hat deutlich mehr Charisma mitgebracht als ein Umberto, aber
ich kann diesen Namen nicht hören. Kennst du diesen Gag?
Das ist doch mein Lieblingswitz, der Umberto-Witz.
Ja, der Umberto-Witz.
Hallo, Klingeling, hallo, ich bin Umberto, ich bin hier, um mit ihrer Tochter zu schlafen. Um was? Umberto.
Genau. Naja, ich muss da immer dran denken, es tut mir leid, jedes Mal, wenn ich den sehe, von meiner Seite aus bräuchte er dringend einen anderen Vornamen.
Ja, aber das ist doch ein lateinamerikanischer gebräuchlicher Name.
Aber du hast mir zerstört, Shaggy.
Das tut mir leid.
Oder ich meine, das war auch Joko und Klaas, oder?
Das ist von Joko und
Klaas. Ja, also genau.
Die haben den bekannt gemacht. Natürlich gab es den Witz vorher schon.
Die goldene Umberto. Vielleicht gibt es den auch irgendwann bei WWE.
Den goldenen Umberto. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall, aber das ist auch jemand, der wird zum Beispiel gut dargestellt bei Raw. Ich finde den auch gar nicht. Also ich finde den jetzt deutlich interessanter als damals noch bei NXT. Da hat er mir gar nichts gegeben. Jetzt hat er so ein bisschen Farbe bekommen. Und das finde ich auch ganz gut. Aber wir reden ja nicht über die Warstars. Wir reden gerade über Angel Garza. Weil der ist, glaube ich, der deutlich größere Star in der Familie. Das ist jemand, da stellen ja viele jetzt schon die Vergleiche an mit einem jungen Eddie Guerrero möglicherweise. Ist natürlich, das sind natürlich Riesenfußstapfen. Aber Angel Garza, der hat Talent, der hat Charisma, der kann alles. Der kann den leicht arroganten Face spielen und der kann aber auch ein super Heel sein. Ich glaube, das ist jemand, von dem wir in Zukunft noch einiges hören werden. Das ist jemand auch, der vielleicht bei NXT, vielleicht auch in einem der anderen Roster irgendwie sicherlich noch für größere Furore sorgen kann. Also es ist eines der großen Talente, die NXT, die Zukunft von NXT bestimmen können. Da gibt es ja einige, die gerade in den letzten Monaten aufgebaut worden sind. Und genau, die auch noch kommen werden. Also es sind ja einige, die sind noch nicht mal aufgebaut, aber die sind schon, wie nennt man das auf der Startrampe?
Genau, ja, also da wollen wir jetzt auch einfach mal drüber sprechen. Du hast gerade Angel Garza angesprochen, den hatten wir auch schon zuletzt. Aber es gibt auch noch viele andere Talents, die jetzt, du hast das Breakout-Tournament angesprochen, die da gefeatured worden sind, die jetzt auch im Nachgang noch hier präsentiert worden sind. Und da wollen wir einfach mal kurz drüber plaudern, was denn für die irgendwie in Zukunft anstehen könnte. Angel Garza, bin ich komplett bei dir, ist jetzt erstmal Cruiserweight-Champion, das ist eine Top-Sache, der wird da seine Rolle erstmal finden. Verbindung mit Eddie Guerrero ist auch der Schnurrbart, also das gehört auch dazu, ne? Aber dafür kann er besser die Hose ausziehen. Nein, er war so ein Top-Talent, ich mag den auch unheimlich gerne, aber was ist denn mit dem Cameron Grimes beispielsweise? Der war ja jemand, den mochte ich jetzt beispielsweise in den Indies nicht so super gern, aber auch der hat meiner Meinung nach gerade an Charisma irgendwie dazu gewonnen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde, der ist auch gewachsen in den letzten Monaten.
Ja, ich mochte Trevor Lee, also als Trevor Lee, so ist er vorher angetreten, ich mochte ihn schon so ein bisschen. Sagen wir es mal so, also ich mochte mir keine Matches von ihm im TV anschauen, aber als ich ihn mal live gesehen habe, ich glaube, es war auch bei der WXW, fand ich ihn irgendwie sehr interessant und skurril, weil er so anders aussah, anders wirkte und sich anders benommen hat. Das fand ich schon irgendwie ganz spannend, aber gerade als Dann auch bei Impact hat er ja dann auch nochmal einen großen Sprung gemacht. Der Cult of Lee, als Trevor Lee, diese Gruppierung um ihn herum. Das war super interessant. Das hat er schon gezeigt, dass auch ein Mehr in ihm steckt, dass er auch irgendwie sicherlich auch nicht nur im Ring interessante Aktionen zeigt, sondern auch so ein gewisses Charisma hat und auch eine besondere Art und Weise. Also es gibt keinen Wrestler, der so ist wie Cameron Grimes aktuell. Der hat schon irgendwie ein eigenes Merkmal. Der ist schon besonders und der wird ja auch super eingesetzt. Also der war im Finale des Breakout Tournaments, der hat jetzt eine Geschichte mit Kushida laufen, die auch super interessant ist, finde ich.
Mit dem Hut?
Ist egal. So einfach kann Wrestling sein. Ich habe mich trotzdem über dieses Match gefreut. Die haben auch ein tolles Match abgeliefert und ich mag Cameron Grimes und ich glaube, klar, der ist auch nicht der körperlich Größte und das wird auch kein Main-Eventer in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht wird er mal einen NXT-Titel holen, weil er einfach auch, weil es kann, weil er ein guter Wrestler ist, aber trotz allem ist finde ich, gerade für eine Midcard ist es ein verdammt guter Wrestler.
Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Wir haben es auch häufiger mal gesagt, es kann nicht jeder Wrestler kann im Main-Event stehen und kann irgendwie immer um den großen Titel mitfäden. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du einen guten Unterbau hast, eben, dass du zwischen Main-Event und Mid-Card auch mal rotieren kannst, dass du auch mal jemanden hochpushen kannst vorübergehend und da eben einfach durchrotieren kannst. Und da gehört eine gewisse Abwechslung dazu. Und ich habe es gerade gesagt, ich mochte einen Trevor Lee überhaupt nicht. Auch diverse Mal live gesehen, der hat mir nie was gegeben. Aber man hat auch gemerkt, dass er sich entwickelt. Du hast das Charisma angesprochen, das hat er. Er hat einen Wiedererkennungswert, wenn du da bist. Wenn du ihn zum ersten Mal siehst und so, also da ist was da. Aber ich schließe mich da an, ich sehe ihn jetzt auch nicht als Championship-Contender 2020. Vielleicht mal, ich weiß nicht, vielleicht mal in einer Tag-Team-Division oder sonst irgendwas da vielleicht eher. Vielleicht kriegt man da noch jemanden als Tag-Team-Partner, der gut zu ihm passt. Oder so. Aber ich sehe ihn da jetzt auch nicht ganz, ganz oben. Muss aber auch nicht, sondern auch da, es muss eine gewisse Vielfalt geboten werden.
Ich finde zum Beispiel, wenn du so ein Tag Team ansprichst, klar, ich finde es ganz spannend, Cameron Grimes mal an der Seite von Killian Dane auch irgendwie zu sehen. Die können irgendwie optisch irgendwie auch cool zusammenpassen, oder? Irgendwie schon.
Wegen der Haare.
Ja, irgendwie sehen die cool zusammen aus, finde ich. Das wäre zum Beispiel auch mal ein ganz interessantes Team. Das fände ich spannend, die mal zu sehen. Aber jemand, der auch, ich glaube, der ein Main-Eventer sein wird und sein kann und nicht nur bei NXT, sondern auch bei Raw und SmackDown. Ich bin jetzt nicht der Superfan, aber der strahlt einfach dieses Superstar-Charisma aus. Das ist Damian Priest. Der wird auch richtig gut aufgebaut. Das ist jemand, der hat den Look, der sieht aus wie ein Star. Der ist im Ring auch gut, der hat einiges drauf und ich glaube, die WWE sieht sehr, sehr, sehr viel in ihm, weil man diesen Charakter sehr, sehr vorsichtig und gut aufgebaut hat und im Ring ist er ja auch sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, Damian Priest, von dem können wir noch Großes erwarten.
Glaube ich auch. Er ist natürlich auch jemand, der, ich sag's jetzt mal ganz blöd, der sieht halt auch aus wie ein Catcher. Ne? Der ist halt groß, der ist muskulös, der hat irgendwie auch so eine mysteriöse Aura um sich rum, auch wie er sich privat präsentiert, wenn man da mal schaut, wenn da Fotos von ihm mal so an die Öffentlichkeit geraten. Er ist ja schon ein besonderer Charakter. Ich finde ihn im Ring okay, aber nicht unbedingt 100% überragend. Ich kenne aber auch genauso gut Leute, die sagen, der gibt mir überhaupt nichts, ich finde den stinke langweilig. Also, ich glaube, mit der entsprechenden Story, mit der entsprechenden Charakterentwicklung, glaube ich, kann man ihn gerade bei NXT, glaube ich, schon mittel- bis langfristig noch weiter nach oben pushen. Man hat damit jetzt angefangen. Der hat irgendwas. Die Frage ist halt eben, er ist auch nicht mehr der Jüngste, ob man ihn da schon so schnell nach oben schickt quasi. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Warten wir es ab. Also ich bin auch jetzt nicht, wie gesagt, nicht der größte Fan, aber ich sehe in dem auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und sehe auch diesen Wiedererkennungswert. Und ich glaube auch, dass er beim Publikum auch wirklich auch gut ankommen kann, sowohl als Face als auch als Heel. Und der kann auch, das ist so jemand, der ist besser als ein King Corbin oder so. Der könnte auch so eine Rolle ausfüllen, wie es ein Corbin macht, weil der ist auch ein großer Typ. Ich sehe da einiges in dem, sagen wir es mal so. Also viel, zum Beispiel, ich sehe lieber mir ein Match von Damian Priest an, als ein Match von Dominik Dijakovic aktuell.
Ja, da haben wir ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass du nicht so davon überzeugt bist, wie ein Dijakovic hier sich als Big Man präsentiert, sondern eher einen Cruiserweight-Kampfstil fährt. Kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich glaube, dass tatsächlich da einen. Ich tue mich gerade ganz schwer mit, die beiden miteinander zu vergleichen, weil ich finde sie schon sehr unterschiedlich. Ich finde auch, dass ein Damian Priest mehr Charisma mitbringt. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass ein Dominik Dijakovic zum einen natürlich einen furchtbareren Namen mit sich bringt, zum anderen aber irgendwie mehr Wucht in seinen Aktionen hat. Irgendwie bei einem Damian Priest sehe ich das noch nicht ganz so. Ich finde, da fehlt mir ein bisschen was. Ich mag auch, ich muss dazu sagen, ich bin ja ein Donovan Dijak-Fan, seitdem ich den das erste Mal live gesehen habe.
Ich bin auch ein Donovan Dijak-Fan gewesen. Auf jeden Fall. Ich mochte ihn in diesem mochte ich ihn viel mehr, als ich ihn jetzt im NXT-Produkt mag. Ich mochte die Match-Serie gegen Keith Lee. Die war fantastisch, die war gut. Das hat auch gut gepasst. Die beiden kennen sich auch. Aber wenn man einen Dominik Dijakovic sieht, gegen die Cruiserweights kämpfen sieht, dann geht er einfach deren Stil mit. Also der zeigt einfach dann so Aktionen, die manchmal auch von der Ringpsychologie gar keinen Sinn ergeben. Der erzählt noch keine Geschichte im Ring. Der reiht einfach eine Aktion an Aktion an Aktion und zeigt aber auch Aktionen, also der kämpft nicht wie ein Big Man, wenn er gegen Cruiserweight kämpft.
Ja, genau, das hast du ja gesagt, ja.
Das macht ein Keith Lee schon.
Ja.
Und deswegen ist der auch viel weiter oben in der Rangliste mittlerweile gestiegen. Die sind ja auf einer Ebene quasi gestartet, beide, und hatten ja auch die Geschichte miteinander, aber ein Keith Lee hat mittlerweile einen Dijakovic um meilenweit abgehängt.
Keith Lee hat auch deutlich mehr Ausstrahlung einfach als ein Dijakovic, das muss man auch sagen. Wenn ein Keith Lee die Halle betritt und einfach nur stehen bleibt, der verströmt ja Superstar-Charisma irgendwie. Ich finde, ein bisschen was fehlt noch. Mir fehlt noch ein bisschen Charakter irgendwie bei ihm. Ich finde, er hat vom Look her alles, was man braucht. Aber mir fehlt noch so ein bisschen dieser besondere Charakter, der mir sagt, so, das ist der Superstar. Also außer das, was er tatsächlich ist. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich meine, Keith Lee haben wir ja bei Survivor Series beispielsweise gesehen, wo er ja schon hart gefeatured worden ist. Und dann jetzt auch im Nachgang ja um das quasi im Titelrennen gewesen ist, Number One Contender Match und solche Sachen bestritten hat. Wo siehst du ihn da 2020? Wird er der sein, der einem Adam Cole hier den Titel abnimmt?
Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall oben mitspielen wird und sicherlich auch mal vielleicht einen Titel gewinnen wird. Aber der Adam Cole den Titel abnehmen wird, das muss einfach Tommaso Ciampa im Grunde im Moment aktuell sein, glaube ich. Weil so wie das aufgebaut ist, die Geschichte, man will man will, dass Goldie wieder nach Hause kommt, das will man erstmal sehen. Deswegen glaube ich, dass das erstmal der Weg sein wird, aber ein Ciampa, der muss ja auch irgendwann wieder auf die Seite der Heels wechseln, weil der einfach auch dahin gehört. Und dann wäre es eigentlich geil, mal eine Match-Serie Keith Lee gegen Ciampa zu sehen.
Oder wir haben natürlich auch noch, gar nicht drüber gesprochen, wir haben natürlich auch noch den North American Title hier. Ne? Roderick Strong hat ja schon eine Challenge ausgesprochen für die nächste Ausgabe von NXT, dann zur New Year's Eve-Ausgabe mehr oder weniger. Was erwartest du dir hier von dem Titel und von dem Roderick Strong? Weil ich finde, der fällt so ein bisschen außen rüber. Ich weiß gar nicht genau wieso. Ich sag's auch ganz ehrlich, wir haben ja immer hier ein kluges Handout vor uns liegen. Ich habe einen Roderick Strong vergessen.
Ja, den kann man auch irgendwie leicht vergessen. Das ist irgendwie schön. Der ist ja, ein Roderick Strong hat für mich in 2019 auch einen Riesensprung gemacht.
Absolut.
Also, ja. Der war der so ein farbloser, guter, technisch guter Wrestler mit krassen Aktionen, aber so wirklich das Charisma hat gefehlt. Und das hat er sich ein bisschen antrainiert. Der hat kein natürliches Charisma, nee, mit Keith Lee jetzt als Beispiel. Aber der hat sich das schon so ein bisschen antrainiert. Und der gerade jetzt so in der Undisputed Era blüht er so richtig auf. Der ist so also ich sag immer so gern, diese linke Ratte, diese kleine, fiese Wiesel-Ratte, die da irgendwie rumhergeistert und das eigentlich der unsympathischste ist beim Undisputed Era. Und diese Rolle füllt er so verdammt gut aus. Und das macht Spaß, ihn zu sehen. Und kann sein, dass ein Keith Lee auch nochmal gegen einen Roderick Strong antreten wird. Warum auch nicht? Warum gibt man Keith Lee nicht erstmal den North American Titel? Das kann schon ganz gut sein. Also es wäre auf jeden Fall ein guter Gegner. Also Roderick Strong ist jemand, den ich mittlerweile auch echt gerne im Ring sehe.
Ja. Top Talent, Top Wrestler, das wusste man aber schon vorher, sondern bei ihm war immer das Problem, dass er eben nicht unbedingt die Persönlichkeit mitbringt. Aber als Heel funktioniert er auf jeden Fall deutlich besser, finde ich, als Babyface. Das hat auch schon die Vergangenheit hier oft gezeigt, dass wenn er der Böse gewesen ist, dann hat das für ihn besser funktioniert. Da fände ich auch, glaube ich, interessant. Ich glaube, dass vielleicht da auch echt ein Keith Lee da eingreifen könnte und auch einen Dominik Dijakovic vielleicht auch da irgendwie in die Region gehen wird, weil wir haben natürlich oben in der Spitze von NXT unglaublich viel Talent, das muss man auch sagen. Wir haben eine unglaubliche Dichte an großen Namen, die hier eigentlich alle irgendwie um den großen Titel mitfäden können, oder?
Ja, da gibt es einige jetzt. Ich meine, Johnny Gargano ist jetzt wieder zurück, Finn Balor auf jeden Fall. Also Tommaso Ciampa haben wir schon angesprochen. Keith Lee wird oben mitspielen.
Velveteen Dream, wenn der auch mal wieder zurückkommt, den sehe ich auch da oben. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt nochmal um den North American Title gehen wird oder ob der einfach sagt, hier komm, scheiß drauf, jetzt all in, ich bin der Velveteen Dream.
Ja, er kann ja dann seinen World Rumble Sieg einsetzen, um beim WrestleMania Wochenende dann den Titel zu gewinnen.
Hätte ich nichts gegen. Also ja, da bin ich komplett bei dir. Wir haben noch ein paar andere Leute, die jetzt bis jetzt so ein bisschen hinübergefallen sind. Da frage ich jetzt einfach mehr so einen Abwasch hier. Nimm mal zwei Leute hier. Bronson Reed und Isaiah Scott.
Ja, beides auch Leute vom Breakout-Tournament. Und Bronson Reed wurde in den letzten Wochen, genauso wie Isaiah Scott, die gehen ja in eine ähnliche Richtung, die wurden schon prominent gefeatured. Isaiah Scott sieht man auch ab und an jetzt bei 205 Live auch tatsächlich. Ja. Und Bronson Reed ist auch ein guter Big Man. John Rock, wie er früher hieß, den mochte ich sehr. Du bist nie so ein großer, glaube ich, Fan von John Rock gewesen. Ich finde, der hat auch was Besonderes, wieder was Eigenes, was kann man nicht vergleichen mit Keith Lee. Beides Big Men, die auch krasse Aktionen zeigen.
Ja.
Das vielleicht die Ähnlichkeit, aber ansonsten hat er eine ganz andere Ausstrahlung. Der hat auch ein bisschen Charisma. Der wird aber eher so der Handlanger von jemandem sein. Das passt immer eher ganz gut in die Rolle. So, ich glaube nicht, dass er oben irgendwann überhaupt mitspielt, aber das ist auch jemand, den man auch in der Midcard super gut einsetzen kann. Ich sehe ihn super gerne, mag auch irgendwie, mochte sein altes Theme, weil das war mein Wrestling-Theme total. Guillotine war fantastisch. Ich mochte den echt, Bronson Reed, mag ich auch sehr, sehr gerne und ich glaube, von dem werden wir auch einiges sehen. Isaiah Scott ist auch ein verdammt guter Wrestler, wissen wir ja. Den kennen wir ja auch schon lange und der hat auch in den Indies für Woche gesorgt. Aber ich muss sagen, ich bin kein so großer Fan von ihm. Also das ist keiner meiner Lieblingswrestler. Ich sehe ihn eigentlich irgendwie auch nicht so wirklich gerne. Er hat Charisma, er kommt bei den Fans an, aber zu meinen Lieblingen zählt er aus irgendeinem Grund, ich weiß überhaupt nicht. Also
ich bin auch kein Riesenfreund von Isaiah Scott, muss ich sagen, weil ich finde, dass seine Aktionen nicht so smooth und crisp wirken, wie sie eigentlich wirken sollten. Ich finde, da sind auch viele Unsauberkeiten teilweise mit dabei. Manchmal auch so ein bisschen überambitioniert. Das war er eben früher auch schon so, dass er sich selber ein bisschen überschätzt hat, was irgendwo möglich ist. Und wenn ich mir jetzt so einen Highflyer anschaue, keine Ahnung, ein Angel Garza ist da eben 3 Schritte weiter als ein Isaiah Scott.
Ja, du hast einen leicht anderen Stil, aber ja, das stimmt. Also der ist auf jeden Fall weiter. Und gerade das Match Isaiah Scott gegen Dominik Dajakovic vor ein paar Wochen bei NXT, das hat mir überhaupt nichts gegeben. Die haben super gezeigt, aber irgendwie war ich überhaupt nicht in diesem Match drin, weil beide einfach so einen Stil da gewrestelt haben, der mir überhaupt nicht zugesagt hat. Es sind auf jeden Fall aber 2, die man auch, die Idee mit dem Breakout-Tournament war doch auch irgendwie fantastisch. Also ich meine, der ist am Ende ACH dann gewonnen hat, Jordan Miles, ist vielleicht jetzt nicht glücklich gewesen, wenn man das wenn man gesehen hat, was da noch alles passiert ist, hätte man mehr draus machen können. Aber allein wie das besetzt war, da waren ja noch andere Leute dabei, die wir vielleicht auch mal ganz kurz noch irgendwie erwähnen können. Ein Joaquin Wild, der ja auch jetzt auch bei 205 Live sicherlich auch noch eingesetzt wird, der ja auch schon eine längere Wrestling-Karriere hinter sich hat, der auch einiges mitbringt, vielleicht auch nicht oben mitspielt, aber jemand, den ich ganz besonders erwähnen möchte, wir haben ihn nicht auf der Liste stehen, der mir jetzt aber gerade einfällt, ist ein Dexter Lumis, den finde ich fantastisch, der hat ein fantastisches Charisma, der hat irgendwie auch einen ganz, ganz eigenen Look, Sam Shaw, so ist er in Indies ja aufgetreten. Ich glaube, aus dem kann auch noch einiges werden. Der wird ja jetzt gerade auch in Florida so ein bisschen, es dreht er das ein bisschen an und findet sich da gerade so ein bisschen selber. Ich glaube, das ist auch jemand, der dann das NXT-Roster, wenn er denn soweit ist, auch super bereichern kann.
Was mir derzeit bei NXT ein bisschen fehlt, ist eine richtig starke Tag-Team-Division. Ich finde, da fehlt so ein bisschen was. Ich meine, klar, wir haben die Undisputed Era so als den großen Namen, der oben drüber schwebt, aber so die ganz krassen Herausforderer haben wir da derzeit nicht. Ich meine, es war ja natürlich so ein bisschen aufgebaut mit Dajakovic und Keith Lee, dass die vielleicht hier irgendwie eingreifen könnten. Aber wenn ich jetzt mal so die Parallele hier ziehe, da hat AEW beispielsweise eine weitaus homogenere und rundere Tag Team Division.
Ja, also Tag Team, die Tag Team Division bei NXT, die war ja eigentlich immer ganz gut, aber jetzt gleicht sich so ein bisschen den Hauptroster an, glaube ich, so ein bisschen. Also da
viel zusammengewürfeltes halt.
Ja, irgendwie fehlt das so ein bisschen. Das ist mir aber gar nicht so richtig aufgefallen, jetzt wo du es sagst, stimmt. Also die Tag Team Division, ich meine, man hat Puisango, so.
Ja.
Man hat.
Die Forgotten Sons hat man noch. Aber das sind, also jetzt nicht böse gemeint, ich möchte da niemand zu nahe rücken, aber ich sehe Puisango auch gerne aus einem Unterhaltungsgrund her, aber das sind eben für mich jetzt keine. Also die fallen für mich jetzt nicht in die, oh mein Gott, die muss ich sehen, Tag-Teams.
Ja, waren sie für mich mal eine Zeit, aber sie haben sich auch irgendwie tot genug.
Aber wegen den Fashion-Files halt.
Ja, das war schon witzig, die waren schon unterhaltsam, sind beides gute Wrestler.
Ja, total, ja. Auch unterschätzt, muss man sagen, ja, gerade absolut. Tyler Breeze.
Tyler Breeze finde ich fantastisch, ganz toller Wrestler. Aber ja, klar, also wir haben jetzt niemanden, der so wirklich oben dann so richtig mitspielt. Es wird wieder aufgebaut, da werden ja noch einige Teams auch kommen, gerade, ich meine, in der Nachwuchsarbeit ist ja NXT auch wirklich großartig. Aber da ist es schon schwierig. Was wir aber wirklich Gutes bei NXT haben, und da kann man sich überhaupt nicht drüber beschweren, ist die Damendivision.
Das stimmt. Ich wollte gerade noch einen kurzen Verweis hier bringen, bevor wir auf die Damendivision kommen. Es gibt natürlich auch für 2020 das Dusty Rhodes Classic wieder. Also da wird sich dann auch wieder herauskristallisieren, vielleicht, welche Teams finden sich, wie geht's da weiter. Ich glaube, das ist auch was Interessantes, dass man nochmal sagt, so, wir probieren es dann eben nochmal damit. Ist ein etabliertes Turnier, was wir irgendwo haben, und setzen da nochmal den Fokus drauf. Mal schauen, wie da die Besetzung ist. Aber wie das Forgotten Sons zum Beispiel, finde ich ultra langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe auch nicht genau. Ach, ist auch egal.
Hat nicht funktioniert. Also, wäre vielleicht mal ganz cool. Also so gerade in Florida, die sind ja auch da erstmal ausprobiert worden. Da hat es gut funktioniert, aber so im TV connecten sie auch bei mir nicht wirklich. In Jason Riker, gell?
Ja.
Nicht, oder Jackson
Riker? Jackson Riker.
Der hat ja auch so einen gewissen Look irgendwie auch. Und der aber irgendwie so, ist der Look auf Dauer dann auch irgendwie langweilig.
Ja, generell gefällt mir dieses Team jetzt nicht so, dass ich da sage, mein Gott, die gehören für mich da oben mit rein, sondern das ist eher so ein Füllmaterial, mehr dann eben auch nicht. Und da fehlt einiges für mich persönlich. Ja, mal gucken, was das alles noch bringt. Ja,
aber wenn man über den Tellerrand, über den Teich blickt, ich meine, NXT UK, die haben ja da auch ein paar gute Teams, die man.
Imperium.
Ja, die man auch dann bestimmt auch im NXT TV sehen wird irgendwann. Da wird ja wieder was ein bisschen aufgebaut. Also es gibt ja mögliche Teams, die noch kommen werden. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass in ein paar Monaten die Tech-Team-Division wieder total interessant und spannend sein wird bei NXT.
Genau. Und du hast gerade die Damen-Division angesprochen. Die ist top. Das haben wir schon bei Wargames gesehen, was da rausgeholt worden ist. Wir haben jetzt mit Rhea Ripley eine neue Championess, die oben quasi anführt. Und trotzdem haben wir eben auch noch jede Menge Damen, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen. Ich meine, Bianca Belair hatte schon ihre Momente, um zu scheinen irgendwo, aber ist jetzt erstmal wieder so ein bisschen natürlich hinter Rhea Ripley, würde ich sagen, so ein bisschen eingeordnet worden, ist aber trotzdem jemand, die da eine wichtige Rolle spielen wird irgendwann. Nysa Lee, finde ich, ist noch ein bisschen rau hier und da, ist auch da jemand, der vielleicht sich noch ein bisschen zu überschätzt und vielleicht noch ein bisschen zu hektisch ist, aber die bringt auch sehr viel Athletik mit, die man hier eben einfach braucht. Und es gab jede Menge Neuverpflichtungen auch.
Es gab eine Menge Neuverpflichtungen, aber nochmal kurz, bevor wir dazu kommen, zu Xia Li, die hatte jetzt in den letzten Wochen mal Elias Nase, man weiß es gar nicht, ob sie es wirklich zertrümmert hat oder vielleicht doch ein bisschen geplant war, weil Elias sowieso eine Nasen-OP machen wollte, witzigerweise. Also vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, man weiß es nicht ganz genau. Da braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen was, also da wird es noch ein bisschen kommen. Aber man hat eine Mia Yim, man hat eine Dakota Kai, die super aufgebaut war, mit einem neuen interessanten Charakter. Tegan Nox wird kommen. Man hat ja auch eine Donna Perazzo, die auch irgendwie sicherlich noch kommen wird. Man hat Laurel Van Ness ja auch vor einiger Zeit gesigned. Also von der werden wir auch sicherlich einiges sehen, da wird was kommen. Aber eine Frau möchte ich ganz besonders hervorheben, weil das aktuell meine Lieblings-Damen-Wrestlerin ist, weil ich keine Damen-Wrestlerin so interessant finde wie die, und das ist Io Shirai. Verdammt gute Wrestlerin, wenn nicht vielleicht auf jeden Fall eine der besten Wrestlerinnen der Welt.
Auf jeden
und
Fall.
Die wird möglicherweise, da hoffe ich sehr drauf, die neue Herausforderin für Ripley sein.
Ja. Bin ich komplett bei dir. Io Shirai, eine der besten Damen, die wir auf dem Globus haben. Auch der Charakterwechsel hat ihr super gut getan. Wir haben auch noch Candice LeRae irgendwie da im Hintergrund. Also da ist unglaublich viel. Und es sind auch noch neue gesigned worden hier. Scarlett Bordeaux beispielsweise ist noch mit dazu gekommen.
Ja, Scarlett Bordeaux, ein super interessanter Charakter. Sicherlich nicht die Beste im Ring. Die wird noch einiges lernen müssen. Aber die ist auf jeden Fall hot. Also ich meine, die ist eine Blondine, da kann sie nichts für. Der Olaf steht ja auf Blondinen. Olaf ist ja der Blondinentyp, ich mag die Dunkelhaarigen. Aber Scarlett Bordeaux ist auf jeden Fall eine Frau, die auffällt, sagen wir es mal so. Und die wird auch sicherlich, wenn sie dann wrestelt, auch da total auffallen. Und wenn die Gerüchte stimmen, kommt sie auch nicht alleine. Also ihr Lebensgefährte Killer Kross hat ja jetzt auch Impact verlassen. Das ist auch jemand, der sicherlich das NXT-Roster verstärken könnte, wenn man ihn denn nimmt.
Genau, Shaggy greift ein bisschen vor, das war eigentlich so eine der letzteren Fragen, aber kein Problem. Ein Killer Kross ist auf jeden Fall jemand, in dem ich auch extrem viel sehe, und es gibt ja Meldungen, dass WWE ihm wirklich auch einen Vertrag unterbreitet hätte, der auf Main-Roster-Niveau ist, weil man eben so viel in ihm sieht. Und der bringt auch alles mit, der bringt Charisma mit, der bringt den Body mit. Im Ring finde ich ihn solide für das, was er eben ist, aber vor allem bringt er eine Ausstrahlung mit, und der kann Schauspielern, der kann reden. Das ist jemand, den sehe ich da wirklich sehr gerne, und ich mochte den schon bei Impact, hat er mir schon extrem gut gefallen, gerade wegen der Ausstrahlung. Da nehme ich auch manchmal es gerne hin, dass er jetzt vielleicht nicht der Five-Star-Wrestler ist, sondern eher der Heavyweight-Style-Wrestler, aber ich mag ihn trotzdem.
Ich mag ihn auch sehr gerne, also warten wir es ab, ich glaube, der wird da auch Bereiche haben. Lass uns aber nochmal zu den Damen kommen, da ist nämlich auch jemand, die haben auch einen neuen Signy bekommen, der auch den Body mitbringt, das Charisma mitbringt, das Aussehen mitbringt. Also für mich, mein Liebling aktuell aus dem Indie-Bereich, eine wunderschöne Frau, schaut sie euch an, wenn ihr sie nicht gekannt habt. Man hat sie auch schon mal, hat sie nicht irgendwie, also man
es gab schon Vignetten.
Es gab Vignetten von ihr schon, man hat sie schon im Indie-Bereich, da hat sie schon für Furore gesorgt bei bei Shimmer, bei Shine und so weiter. Eine ganz, ganz tolle Frau, die wunderbar aussieht, die einfach auch eine gute Wrestlerin ist. Ich mag ihre Sendenbaum zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und die ist wieder ein ganz, ganz eigener Charakter, so ein Charakter, wie es auch noch nicht gibt. Ähnlich wie Laurel Van Ness. Ich rede von Shotzi Blackheart. Die wird auch für Furore sorgen. Ich liebe sie einfach. Ganz, ganz tolle Frau. Und wenn man sieht, was für Damen da noch nachkommen, also muss man sich wie Damendivision bei der WWE überhaupt keine Sorgen
machen. Nee, überhaupt nicht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe von Shotzi Blackheart bis jetzt relativ wenig gesehen, muss ich dazu sagen. War mir zwar ein Name, aber habe ich noch nicht so verfolgt. IWA Mid-South war auch dabei, Game Changer Wrestling und so weiter und so fort. Also, das spricht für sich und das war ja auch ein Signing, wo alle Leute gesagt haben, so ja, das steht auf jeden Fall fest, die gehört da irgendwo rein.
Ja, ich habe gejubelt zum Beispiel. auch nur Toni Storm darf man auch nicht vergessen, die jetzt genau. Bei NXT UK noch eingesetzt wird und die sicherlich auch dann bei NXT auch dann große, große Aufgaben vor sich haben wird. Und Olaf und ich haben im Vorfeld ja auch noch diskutiert. für mich war ganz klar, Shotzi Blackheart die schönere Frau ist im Vergleich zu Toni Storm.
Nee, Toni Time.
Shotzi Blackheart, es gibt nichts drüber. Vielleicht Paige.
Ja, aber das sind halt so die Namen, die einem hier einfallen. Wir haben natürlich auch noch so ein paar andere Namen hier bis jetzt nicht genannt. Ne? Also Velveteen Dream hatten wir beispielsweise jetzt schon. Du siehst also potenziellen Rumble-Sieger. Das ist mal eine bold Prediction, würde ich mal sagen. Wie siehst du denn die Zukunft von Pete Dunne?
Ja, Pete Dunne ist auch jemand, der ein bisschen momentan geparkt wird, aber trotzdem prominent noch eingesetzt wird. Das ist auch jemand für die obere Card. Der kann auch um den Titel antreten, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, aber es ist jemand, der auch um den Haupttitel antreten wird. Also ein Pete Dunne, der ist charismatisch, der connectet total mit dem Publikum, der hat einen ganz eigenen Stil, der Cruiserweight. Also der hebt sich auch hervor von der Masse und so Leute braucht man auch im oberen Bereich von NXT.
Ja. Oberer Bereich von NXT ist ein gutes Stichwort. Ich sehe Pete Dunne auch. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er nach ganz oben kommt. Ich finde, dass er wrestlerisch ein absolutes Top-Talent ist, habe ich schon tausendmal gesagt und dass ich ihn gerade live absolut vergöttere auch. Der ist ein super Wrestler. Ich habe so viele tolle Matches mit dem gesehen. Schlachten, die er geschlagen hat gegen Walter oder gegen Ilja oder wen auch immer. Also fantastische Matches. Da wird man auch mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, ob er ganz in den Main Event vordringen kann. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob er dem breiten TV-Publikum, also jetzt mal angenommen Raw oder SmackDown, ob er da so ankommen wird, weil er eben vom Micwork her schon nicht unbedingt der allerstärkste ist.
Das nicht, aber er ist auch sehr speziell. Jemand, der vom Micwork auch sich auch enorm gemacht hat und dem ich auch eine große Zukunft sehe. Und normalerweise sagt man ja, dass jemand wegen seiner Größe, wenn er diese Größe hat, vielleicht nicht so erfolgreich werden wird. Aber das ist jemand, wo ich sage, der wird aufgrund seiner Größe ein Topstar. Und auch, ich glaube, ich traue dem das sogar zu, bei Raw oder SmackDown in den Main-Bereichen mitzukämpfen, aufgrund auch seiner Größe, ist der Little Big Boy. Tyler Bate. Das ist ein Wrestler, der hat auch das Charisma, der hat so vieles. Und das ist auch jemand, der wird irgendwann im Main-Event stehen, einfach weil er es kann.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass ihm da ein bisschen die Größe im Weg stehen wird.
Nee, im Gegenteil.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, das wird genau im Gegenteil sein. Ich glaube, das ist der erste Wrestler, wo man sagt, seine Größe bringt, seine kleine, geringe Körpergröße ist sein Vorteil.
Ja, mal gucken. Also, gönnen würde ich es ihm auch da hier, das Match gegen Walter in diesem Jahr. Absolut fantastisch, gehörte zu meinen Lieblingsmatches, was wir in diesem Jahr gehabt haben. Aber wenn ich den Namen hier schon so auf den Mund nehme, wir haben jetzt in der vergangenen Woche gehört, dass Walter ja quasi seine Aufgabe als Head Trainer bei der Wrestling Academy an Avalanche Robert Dreisker, schöne Grüße an der Stelle übrigens, weitergegeben hat quasi. Avalanche ist jetzt neuer Head Coach, weil Walter offensichtlich zu wenig Zeit hat, um diesen Job wirklich vernünftig auszufüllen, so wie es eigentlich geplant gewesen ist. Glaubst du, dass ein Walter irgendwann dauerhaft bei NXT oder vielleicht sogar bei Raw oder SmackDown zu sehen sein wird?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass er eher bei NXT zu sehen sein wird als bei Raw und SmackDown, das glaube ich schon. Weil das ist ja jemand, der hat ja auch immer gesagt, der will eigentlich nicht in die USA ziehen. Aber ich glaube, der hat mittlerweile so ein Potenzial erreicht und hat sich was erarbeitet, wo er auch sagen kann, okay, pass auf, ich wrestle jede Woche bei NXT, aber ich ziehe nicht dauerhaft in die USA, sondern holt mich her und so weiter. Ich glaube, das ist auch jemand, der das machen wird und der sicherlich, weil er auch wieder so ein ganz eigener Charakter ist, auch bei NXT im Main-Bereich mitspielen wird und mitspielen muss.
Ja, eigentlich, wollte ich gerade sagen, eigentlich muss, das hat man auch schon bei den Reaktionen bei der Survivor Series gesehen, dass Walter inzwischen weit über den kleinen NXT UK Radius irgendwo bekannt ist. Der ist einer der besten Wrestler der Welt, das wissen die Fans und das spüren die Fans auch. Und der ist jemand, wenn er im Ring steht, der besitzt eine ganz besondere Aura und dominiert seine Gegner auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich habe schon tausendmal gesagt, wie sehr ich Walter sowohl menschlich als auch als Wrestler schätze. Ich glaube, Walter, der Einzige, der entscheiden wird, welche Richtung Walter gehen wird, ist Walter selber. Und der wird irgendwann sagen, so, ich möchte das jetzt machen. Und ich glaube auch, dass WWE ihn fürstlich entlohnen wird, weil die auch sehen, was die an ihm haben. Und die werden zu ihm sagen, die werden das schon schmackhaft machen. Und ich weiß nicht, ob nicht dann irgendwann der Punkt da sein wird, ob er dann nicht doch sagt, komm, ne, ich bin jetzt, ich glaube, Walter ist jetzt 32, 33, irgendwie so um den Dreh. Ich mache das jetzt vielleicht 3-4 Jahre in den USA, nehme da das große Geld mit, komme dann wieder zurück und sag, ist doch geil, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, ob er konstant ablehnen kann, weil das, irgendwann wird man doch dann auch schwach und dann muss man ja auch überlegen, was man dann vielleicht seinen Kindern, seiner Frau, seiner Freundin irgendwie dann hinterlassen möchte. Ich glaube, wenn die Gelegenheit da ist, ich bin gespannt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall da alles Glück der Welt. Also.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Also das, ich glaube auch, dass er diesen Weg gehen wird. Einen ganz wichtigen Namen, und dafür möchte ich mich jetzt erstmal entschuldigen, den haben wir total vergessen, weil das ist, glaube ich, dass wir den Namen vergessen haben, das ist mir persönlich, tut mir das total leid. Matt Riddle.
Das stimmt.
Warum haben wir Matt Riddle noch gar nicht angesprochen? Also wenn jemand, das ist, Matt Riddle ist auch ein Superstar. Also Matt Riddle wird auch sicherlich um den NXT-Titel mitkämpfen und den auch irgendwann holen. Und das ist auch jemand, der bestimmt auch bei Raw und SmackDown irgendwann eingesetzt wird. Matt Riddle ist ein Star, das ist ein Superstar, der hat auch was ganz Besonderes und das ist ein richtig, richtig guter Wrestler.
Genau, Killian Dane haben wir angesprochen, ganz kurz. Sehe ich jetzt beispielsweise nicht unbedingt ganz, ganz oben, sondern sehe ihn eher als soliden Mitkader.
Ja, wenn überhaupt.
Deswegen, aber
ansonsten. Was ist ein anderer Charakter, den wir auch noch nicht gesprochen haben, der sicherlich bei weitem nicht so wichtig ist wie ein Matt Riddle, das muss ich nochmal sagen, aber jemand, der in den letzten Monaten nicht unbedingt in den USA, aber in Saudi-Arabien sehr erfolgreich war, in den USA aber auch mittlerweile ein paar Siege einfahren konnte und der aufgrund seiner Herkunft sicherlich bei den Fans mehr niedergemacht wird, als das eigentlich verdient, weil Mansoor ist eigentlich ein ziemlich guter Wrestler geworden.
Ja, der hat's gelernt, muss man ja ganz klar sagen, war ja beim Tryout damals zugegen, hat sich da durchgesetzt. Und ja, der entwickelt sich gut. Also mal gucken, ob man für ihn ein passendes Gimmick findet irgendwo, einen passenden Charakter. Guter Wrestler. Ich finde auch, dass er eine gewisse Ausstrahlung hat irgendwo. Und ich kann ihn aber noch nicht so recht greifen, muss ich sagen. Der war halt hier und da mal da. Mal als guter, mal als böser irgendwie. Das fand ich auch so ein bisschen komisch. Mal schauen. Aber ist auf jeden Fall auch jemand, der durchaus das Talent mitbringt, zumindest in der Midcard oder Undercard irgendwo da Fuß zu fassen. Und alles Weitere muss man dann abwarten. Wo wir jetzt aber gerade so in den oberen Card-Regionen schon gewesen sind, wir haben darüber gesprochen, Tommaso Ciampa hat gesagt, er will eigentlich nur noch bei NXT kämpfen. Siehst du das als langfristiges Modell, dass auch Stars quasi bei NXT gemacht werden, da bleiben wollen?
Ich glaube, das wird so auf jeden Fall sein. Also man kann in Zukunft, wird man wahrscheinlich nicht mehr von Call-Ups in dem Sinne sprechen, genau, sondern es ist wahrscheinlich Frage, ja. Ein weiterer Draft oder so, die wird es geben, aber ich glaube, die wird es in alle Richtungen dann irgendwie geben. Also Tommaso Ciampa, der fühlt sich bei NXT wohl, den kann man auch sicherlich irgendwie, wenn er dann doch irgendwann Bock hat, auch in den anderen Rostern irgendwann antreten lassen. Aber im Moment, glaube ich, tut er sich einen Gefallen, wenn er auf jeden Fall sagt, er möchte da bleiben. Der ist NXT. Johnny Gargano, wahrscheinlich ähnliches Beispiel. Ja. Der will, glaube ich, auch bei NXT bleiben, weil da fühlen sie sich auf jeden Fall wohl. Werden aber bestimmt noch Wrestler, die Roster verlassen sehen. Ich glaube, dass die Undisputed Era auf jeden Fall irgendwann zusammen auch NXT verlassen wird und einem der anderen Roster eingesetzt wird. Matt Riddle habe ich angesprochen, Keith Lee, die werden gehen. Aber dafür werden auch andere sich von oben kommen. Das glaube ich schon, dass man mittlerweile die Leute hin und her wechseln lässt. Wenn es mal wieder so eine Draft-Lotterie oder ein Draft-Pick oder sowas gibt, wird NXT mit Sicherheit diesmal dann dabei sein. Das wird nicht mehr sein, nur Raw und SmackDown entscheiden. Nein, NXT ist mittlerweile, die sind nicht auf einer Stufe, was die Einschaltquoten angeht. Das ist es nicht. Aber die sind trotzdem das dritte Brand. Die sind größer als zum Beispiel, als man noch ECW damals als drittes Brand hat. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen.
Nee, überhaupt nicht.
NXT ist auch wichtig geworden und das wird auf jeden Fall so sein, dass man die Wrestler auch hin und her schicken wird zukünftig.
Ja, das sehe ich eben auch so. Und ich habe ja auch damals beispielsweise mit einem Jinder Mahal drüber gesprochen. Ja, Jinder Mahal, ich weiß, da haben viele natürlich so ein bisschen Vorbehalte ihm gegenüber, aber er hat eben auch nochmal gesagt, dass es für auch gar kein Abstieg ist oder sonst irgendwas, sondern dass das eben inzwischen einfach auch eine absolut logische Alternative zum Main-Roster ist, dass man eben auch da mal hingeht und dann eben da auch mal probiert, ja, vielleicht neue Wege zu gehen. Bei NXT wrestelt man ja auch deutlich anders als im Main-Roster. Nicht, dass ich jetzt einen Jinder Mahal unbedingt bei NXT sehen wollen würde, aber trotzdem finde ich das eben ganz spannend, dass quasi sich diese Einstellung ein bisschen geändert hat. Und greifen wir nochmal ganz kurz oben an. Wir haben jetzt aktuell Rhea Ripley und Adam Cole als Champions, Shaggy. Wohin geht deren Weg? Du hast schon gesagt, Undisputed Era, irgendwann im Main-Roster, also Main-Roster klingt so doof, das muss man sich erstmal abgewöhnen, wir haben die letzten 3 Jahre darüber geredet und du hast auch vollkommen recht, Call-Ups in dem Sinne wird es nicht mehr geben, sondern es wird nur auch Drafts geben, auf lange Sicht, und deswegen Main-Roster ist eben auch Quatsch, sondern Raw und SmackDown ist dann die richtige Bedeutung, aber was glaubst du, was mit den beiden Champions aktuell abgehen wird?
Ja, ich glaube, das sind zwei heiße Kandidaten, die man bei Raw und SmackDown dann irgendwann präsentieren wird und muss, glaube ich auch. Und das sind gerade eine Rhea Ripley, das ist auch die, wir haben es jetzt schon oft gesagt, die ist 23 Jahre jung. Also die ist erst 23 und was sie schon kann und was sie schon im Ring zeigt und was für eine Ausstrahlung sie schon hat, das ist schon echt unglaublich. Das ist eine, die auch im WrestleMania Main Event stehen wird. Und Adam Cole, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass er den WrestleMania Headline wird, aber eine Rhea Ripley, bei der kann ich mir das verdammt gut vorstellen.
Ja. Wir haben noch eine Personalie natürlich hier auf. Wir haben im Match of the Week drüber gesprochen. Da besprechen wir nämlich das Match zwischen Rhea Ripley und Shayna Baszler. Shayna Baszler wird auch gemunkelt, dass sie eventuell irgendwie mal oben bei Raw oder SmackDown angreifen könnte.
Ja, witzig, dass wir sie noch gar nicht erwähnt haben. Weißt du, woran es liegt? Es liegt daran, dass sie in meinem Kopf schon gar nicht mehr bei NXT ist, weil ich hab sie jetzt schon einsortiert bei Raw irgendwie. Die wird dann, ich glaube, spätestens beim Rumble dann da auch das eingreifen, glaub das glaube ich auch. Und die ist für mich schon gar nicht mehr irgendwie komischerweise ja. NXT. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, man hat ja auch so diverse Namen, die man ja schon so oft irgendwie weiter oben verortet hat. Und durch diese Zunahme an Bedeutung von NXT kamen ja diese Call-Ups, ich sag's jetzt nochmal mit Anführungsstrich, mit Gänsefüßchen hier, gab's ja dann irgendwie nicht. Und wie oft haben wir eine Shayna Baszler schon beim Draft irgendwie oben gesehen? Ich weiß es nicht. Also garantiert die letzten 2 Jahre, garantiert 3-4 Mal, wo wir gesagt haben, jetzt muss sie aber ihren Titel verlieren und irgendwie nach Raw oder SmackDown wechseln. Und ich bin da komplett bei dir. Also für mich ist eben eine Shayna Baszler auch jemand, die wird jetzt den nächsten Schritt gehen. Die hat eigentlich bei NXT, die Geschichte ist auserzählt. Und das ist, glaube ich, auch das, worauf man stark achten muss. Dass du immer die Geschichte irgendwie auserzählen musst. Und dann muss auch eine gewisse Frische wieder in das Roster reinkommen. Du musst durchrotieren, vielleicht auch manchmal, dass es wehtut. Ich weiß beispielsweise auch nicht, ob diese Vorgabe von Tommaso Ciampa, der sagt, ich will da bleiben, ob das so gut, ob ihm das so gut tut und ob das NXT so gut tut, weil du hast dann immer natürlich so eine feste Komponente, was gut ist, aber natürlich muss man da auch sagen, vielleicht dreht sich das irgendwann auch im Kreis.
Ja, warten wir es ab. Also du hast auf der einen Seite hast du auch recht, aber ich glaube, es wird auch schwierig sein, dann so Charaktere wie Ciampa oder auch ein Velveteen Dream wirklich bei Raw oder SmackDown so zu präsentieren, wie sie sich bei NXT präsentieren dürfen und können. Schwierig, ich hoffe, die würden da funktionieren da auch, aber man hat auch schon Gegenteiliges irgendwie gesehen, dass es nicht immer überall funktioniert hat. Ich glaube, dass man jetzt zum Beispiel ein Aleister Black, der hat sich auch lange schwer getan,
ja.
der wird sich schon durchsetzen im Hauptroster wieder. Da kommt ja. Oder auch ein Ricochet, ich meine, der wird jetzt gerade bei Main Event auch eingesetzt, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, auch der spielt ja, hat ja auch schon oben, weiter oben mitgespielt und wird das auch weiterhin tun, also es ist nicht mehr so, dass die NXTler sich dann da oben nicht mehr durchsetzen können.
Guck dir Otis an, hallo Otis.
Ja, Otis zum Beispiel, ja.
Superstar.
Zeigt mehr, als das bei NXT irgendwie auch gezeigt hat.
Zeigt auch manchmal mehr, als wir sehen wollen.
Nee, das nicht. Ich will noch mehr sehen. Aber die Zeiten, wo man dann wirklich Stars hatte, die bei NXT wirklich super erfolgreich waren und dann sich im Hauptroster nicht mehr durchsetzen konnten, ich glaube, die sind auch so ein bisschen vorbei. Es kommt immer aufs Booking an, was geschieht. Ja. Aber so Ascension zum Beispiel, die waren ja sehr dominant bei NXT, aber das war die Anfangszeit von NXT. Da sah NXT noch ganz, ganz anders aus.
Ja.
Und dass sie sich auf Dauer oben nicht festsetzen, das lag auch ein bisschen an den beiden und an den Charakteren. So.
Aber auch an den Storylines, die sie bekommen haben, da mit der LOD 2.0 so ungefähr. Also wir haben keinen Bock auf diese abgehalfterten Gimmicks und wir machen die Legenden platt und dann tauchen sie genauso auf wie die Legenden selber. So. Also so ein merkwürdiges Gimmick, da haben wir doch damals auch drüber geschifft bis zum Geht nicht mehr.
Ja.
Ja, okay, das lassen wir einfach so stehen. Ich glaube, wenn wir hier so auf das Hauptthema so ein bisschen den Deckel drauf machen wollen, Was sich in den letzten Monaten auf jeden Fall gezeigt hat, dass die Bedeutung von NXT natürlich massiv zugenommen hat, dass die Talentdichte extrem zugenommen hat, dass der Fokus stärker darauf ist, dass aber NXT weitaus mehr ist als nur das, was wir eben in den TV-Shows sehen. Und ich glaube, dass wir uns einfach auf ein geiles NXT-Jahr 2020 freuen können, auch wenn sich das Produkt verändert. Aber ich finde, es macht noch immer so viel Spaß, dazu zu gucken. Und hier und da natürlich merkt man, dass da eine Veränderung da ist. Aber ich habe noch nicht den Eindruck, als ob man den kompletten NXT-Vibe hier verlieren würde, sondern es ist was ganz anderes als Raw und SmackDown.
Absolut. Also das ist ein ganz eigener Brand. Raw und SmackDown versuchen sich auch unterschiedlich zu präsentieren, aber die gehen so ein bisschen auch in den Einheitsbrei über, den man in den letzten Jahren irgendwie gesehen hat. Die sind sich super ähnlich noch immer. Warten wir es einfach mal ab. Also NXT ist für mich einfach aktuell das beste WWE-Produkt und wechselt sich auch Woche für Woche ab von, also mit AEW. Ich finde eins finde ich immer irgendwie ein bisschen besser. Also ich mag beide Produkte sehr. Die unterscheiden sich ja auch trotzdem. AEW ist, ja, ist eine Wrestling-Show, ein bisschen im cooleren Stil wie Raw und SmackDown mit allem drum und dran. NXT ist halt das Wrestling-Produkt irgendwie. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ich mag alles sehr, sehr gerne. Warten wir es einfach mal ab, wie es da weitergeht. Ich glaube, NXT, wir haben Angst gehabt vor der zweiten Stunde, aber ich glaube, die zweite Stunde, es gab keinen Moment, wo wir geschimpft haben, dass NXT jetzt zwei Stunden dauert.
Nee, absolut nicht. Und ich glaube auch, dass diese zwei Stunden auch echt eine gute Zeit für eine Wrestling-Show sind. Schöne Grüße an Monday Night Raw hier an der Stelle. Und ich glaube, damit können wir einfach zu den Fragen kommen, weil wir haben wieder ein paar Fragen natürlich bekommen, die beantworten wir jetzt hier an der Stelle. Fragen, wisst ihr, schickt ihr weiterhin gerne an fragen@headlock.de, schreibt uns bei Instagram an, bei Twitter, bei Facebook natürlich auch, sind wir überall headlock, @headlock.de oder was auch immer, könnt ihr uns da finden. Wer Bock hat, natürlich auch gerne bei Patreon und bei Steady unterstützen und könnt uns auch jederzeit anschreiben. Und wenn alle Stricke reißen, schreibt er mich persönlich an, @olafbleich findet mich auch. Shaggy guckt leider nie seine Nachrichten nach, deswegen ist das
Wie bitte?
Ist das vollkommen hinlänglich.
Hast du mir eine Nachricht geschrieben?
Ja, genau. Der Björn fragt an per fragen@headlock.de, was sagt ihr zu den Vignetten von Liv Morgan? Wird sie die zweite Emmalina? Wir haben jetzt ja quasi so ein Repackaging von Liv Morgan vor der Brust. Es gab lange Zeit Gerüchte, dass sie irgendwie an der Seite des Fiends auftreten könnte. Und jetzt sehen wir sie plötzlich in der Badewanne, Shaggy.
Ja, aber sie hat ja dann eher auch so ein paar düstere Worte irgendwie auch in der Badewanne irgendwie benutzt. Warten müssen wir mal ab. Zweite Emmalina, der Vergleich ist ein bisschen schwierig. Ich mochte Emmalina, ich mochte auch Emma sehr, muss ich sagen. Beide Charaktere. Ich mochte auch die Art und Weise, die Emmalina-Präsentation hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich mag die Vignetten von Liv Morgan sehr, weil Liv Morgan ist, die ist auch wieder was ganz Eigenes. Die hat die sehe auch sehr, sehr viel Talent in ihr. Die hat sich auch wirklich gemacht im Ring so ein bisschen. Und sagen wir es mal so, also wir haben ja rausgefunden, dass ich nicht so der Blondinentyp bin. Wenn es eine Blondine wäre, dann ist es auf jeden Fall Liv Morgan, weil die ist fantastisch. Ich finde sie toll. Die hat auch so einen leichten Silberblick, das finde ich irgendwie ganz süß. Doch wirklich, das finde ich irgendwie ganz süß.
Aber, Entschuldigung, ich muss jetzt hier gerade mal reingrätschen, aber ist es nicht genau das, was... Also diese etwas Sexualisierung, die jetzt hier da auch mitschwebt, ist nicht genau das, wovon man eigentlich bei der Damendivision weg wollte?
Wird sie wohl nicht kommen, warte mal ab. Also ich glaube, die entwickeln da einen ganz eigenen, coolen Charakter. Das ist kein sexualisierter Charakter, sondern...
Das machst du doch hier gerade.
Ach so, ich?
Ja.
Naja, weil sie halt so gut aussieht.
Oh Mann. Nee, aber ich glaube eben das auch. Ich glaube, das ist ein Swerve, was man hier aufbaut. Weil ich habe auch mit dem David schon irgendwie drüber gesprochen. Der war da auch so ein bisschen skeptisch und hat ein bisschen Angst davor, dass man wieder in diese Diven-Richtung geht und dass man da wieder sowas rausbaut. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe auch gerade diese düsteren Ansätze, auch diesen Blick, den sie gehabt hat, als sie in der Wanne lag. Das wirkte eher so wie so ein Abwaschen von vielleicht von der Vergangenheit oder sonst irgendwas. Das wirkt auf mich nicht wie ein erotischer Aspekt innerhalb der Geschichte. Auch nicht wie ein Femme Fatale oder sonst irgendwas. Also verführerisch war das für mich auch nicht.
Nee, das ist auch kein Charakter, der zu Liv Morgan passen würde. Also die wird nicht die Sexbombe spielen. Das kann sie nicht und das wird sie auch nicht. Das wird ganz anders kommen, als wir jetzt im Moment alle denken. Warten wir es einfach. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass wir meine Ansichten irgendwie bei den Damen irgendwie. Ich entwickle mich, glaube ich, so zu so einem kleinen Jerry Lawler so ein bisschen. Da muss ich ein bisschen aufpassen.
Genau, du kriegst die messen noch eine Krone auf.
Puppies. Genau.
Puppies. Ja, lass mal das erstmal
reingestellt. Aber süß ist sie trotzdem.
Ja, ich bin da einfach gespannt. Ich fände sie ja mit einem düsteren Damencharakter, sowas haben wir derzeit nicht übrigens. Also wäre schon ein spannender Farbtupfer und ich glaube, dass sie gerade diese verrückte, durchgedrehte, vielleicht dann noch so ein bisschen diabolischere Figur, glaube ich, gut darstellen kann. Von der Ausstrahlung her bringt sie da extrem viel mit, sagen wir es mal so. So, der Dominik fragt per YouTube Shaggy und Olaf. Also er hat uns da wirklich explizit angesprochen.
Ja, habe ich mir gedacht mit Shaggy und Olaf. Ist gut, dass du mir das erklärt hast.
Wollte ich nochmal
sagen. So meinte er das. Ach so.
Genau. Was sind empfehlenswerte Mike Awesome Matches, Shaggy?
Ja, also in allererster Linie natürlich alle Matches mit Masato Tanaka, die muss man in allererster Linie nennen. Das sind fantastische Matches. Mike Awesome, schaut euch ihn an, wirklich einer der besten Big Men, die wir je hatten. Das kann man so irgendwie sagen. Ja. Er hatte eine schreckliche Frisur und in der WCW leider auch schreckliche Gimmicks dann. Aber das war echt ein guter Mann. Sicherlich auch, war Mike jetzt auch nicht der King oder so, aber im Ring gab es wenig Big Men, die ihm was vormachen konnten.
Super beeindruckend, was er gezeigt hat. Heatwave 98 gegen Masato Tanaka ist ein Ding, was mir da einfällt. Anarchy Rules, also ECW Anarchy Rules 1999, Masato Tanaka, Taz und eben Mike Awesome, was aber dann auch relativ schnell zu einem Match zwischen Masato Tanaka und Mike Awesome wird. Es gibt viele coole Matches von ihm bei FMW irgendwo und auch bei MLW gibt es einige gute Matches. Aber ich würde erstmal die ECW-Sachen hier erstmal wirklich vorweg schieben. Das sind die Sachen, wofür er bekannt geworden ist. Auch bei ECW One Night Stand haben wir das gesehen, 2005. Das sind so Dinger, die sollte man gesehen haben und die machen einfach riesig Spaß.
Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen die WCW-Zeit von ihm niedergemacht, zu Recht auch, weil die Gimmicks schlecht waren. Aber da kann ich mich auch noch an ein gutes Match erinnern. Gerade allein, wenn man die beiden Namen dann irgendwie hört, dann denkt man, wow, geil, die beiden Big Men, weil das ist ein anderer großartiger Big Man. Ich rede von dem Match bei Starrcade 2000 gegen Bam Bam Bigelow. Auch ein tolles Match, das ich super in Erinnerung habe.
Lassen wir einfach mal so stehen hier. Ich meine, das war das Ambulance-Match, wo er hinterher beim Bigelow durch den Truck gepowerbombt hat, wenn ich mich komplett täusche.
Oder? Aber es war geil, die beiden mal gegeneinander zu sehen, weil das war schon so ein Traummatch. Also Bam Bam Bigelow gegen Mike Awesome war für mich auch ein bisschen so ein Traummatch.
Ja. Lassen wir mal so stehen. Der Jael schreibt über Instagram, was meint ihr, wird der 24-7-Title irgendwann mal wieder auftauchen, Shaggy? Der ist ja so ein bisschen, der geistert so ein bisschen hin und her, aber der große Fokus, den wir noch vor ein paar Monaten hatten, ist weg.
Ja, es ist ja auch gut, dass der große Fokus erstmal weg ist. Also das hat ja auch Spaß gemacht eine Zeit, aber irgendwann war man dessen auch überdrüssig. Also ich will da jetzt nicht die ganze Zeit wieder irgendwelche Undercarder, die gerade nichts zu tun haben, dann hinter dem Gürtel herrennen sehen. Das war eh immer ein bisschen albern. Es war immer auch witzig, hat auch meistens Spaß gemacht und gerade jetzt hier mit Drake Maverick, der da auch cool eingesetzt war, für den man, glaube ich, jetzt aktuell auch wieder neue Aufgaben hat, werden wir mal ab. Aber so, der Gag ist ja weg und es geht ja eigentlich, es ist ja R2's Titel so letzten Endes. Ja. Der wird den noch sicherlich gegen ein paar Promis verlieren oder gegen irgendwelche Fernsehansager oder so. Es wird immer mal kommen gegen Sportler und der wird auch irgendwann nochmal eine kleine Rolle im Fernsehen, aber man muss da das auch mal ein bisschen zurücknehmen, weil es wäre sonst einfach zu viel geworden.
Genau, ich musste gerade auch hier wieder an, glaube ich, Känguru-Chroniken denken. So.
Außerdem ist EC3 ja auch verletzt aktuell. Der kann ja jetzt und die ganze Zeit immer nur Eric Young und
genau. Speedteam hinterherlaufen. Das ist aber zu wenig. Nicht. Das macht keinen Spaß.
Oder Mojo Rawley.
Ja.
Das geht ja auch, das sind immer die gleichen.
Mojo Rawley ist dann beschäftigt, Cedric Alexander zu besiegen übrigens. Ja, oh Mann, nee, aber ich glaube auch, also ich glaube, wir hatten den Spaß, aber zu viel Spaß ist ja auch ungesund bekanntermaßen.
Was aber mal geil wäre, wenn man wirklich die Main-Eventer, wenn man Seth Rollins und Kevin Owens hinter den Titel herrennen würde. Sollte mal, oder ein Brock Lesnar, lass doch mal bitte einen Brock Lesnar Backstage hinter R-Truth und seinen Titel hinterher rennen.
Mach das mal. Ich bin gespannt, aber ich glaube auch, dass man den irgendwann nochmal sehen wird, aber jetzt aktuell spielt er keine große Rolle.
Ein super Titelträger übrigens Otis.
Ja, das wäre witzig. Ja. Der Torben fragt per fragen@headlock.de, wie wär's mal mit Shirts, mit euren Catchphrases, wie zum Beispiel mein genau das. Ich glaube, bei David war es das na na na, aber bei David ist eigentlich und Co., wenn man drüber nachdenkt. Und Co.
auf jeden Fall.
Ne? Und andere Formulierungen, die wir häufig verwenden, Shaggy.
Genau das.
Ja, genau das. Fände ich witzig. Ich habe mal mit David darüber gesprochen. Gucken wir einfach mal.
Ihr müsstet das ja auch kaufen, einfach wenn wir die T-Shirts anbieten, ist ja dann auch blöd. Ob es da wirklich genug Käufer gibt, ist halt die andere Frage. Schreibt uns doch mal, hättet ihr Bock auf sowas? Hättet ihr Bock, ja, unsere Catchphrases mal zu nutzen?
Unsere Gesichter auf eurer Brust.
Ja, gut, dann, man müsste deins ein bisschen größer machen, damit man das ja irgendwie sieht, sonst ist das ja auch nichts.
Olaf in 4K.
Aber Olafs Catchphrase ist doch, hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Host, oder?
Das stimmt.
Habe ich eine Catchphrase? Nein.
Ich weiß nicht, nee, eigentlich nicht. David hatte den Super Blow, es war zwar kein Catchphrase, aber es ist bis heute der legendärste Versprecher, den wir hatten.
Nein, das Beste von David ist immer noch...
Let me tell you something, Olaf.
Ich hoffe, das werden wir irgendwann wieder hören. Seid gespannt.
Genau das. So, der Volker hat uns noch per Facebook angehauen, hat uns da ein paar Fragen zur aktuellen WXW-Gegenwart gestellt und auch dann im Speziellen zur 90th Anniversary. ausführliche Gedanken dazu gibt's bei Patreon und bei Steady. Da haben Kai, Tobi und ich dann eben die Review zur 19th Anniversary gemacht. Wir machen das hier mal ganz fix. Der Volker fragt, empfindet ihr das aktuelle Booking auch als inkonsequent? Also Walter beispielsweise jetzt auf sonst als Heel, jetzt bei Anniversary als Face. Die Tag Team Champions verlieren bei der Anniversary unnötig. Heel Stable findet Monate nicht statt und soll jetzt plötzlich eine Bedrohung sein. Ja, also da kann man sich ein bisschen drüber ärgern. Ja, aber ich habe das jetzt bei der 19th Anniversary auch sehr viel als Goodie an das Publikum gesehen, muss ich sagen. Shaggy, was hältst du davon? Ich weiß, du warst nicht zugegen bei der Veranstaltung, du hast dich aber trotzdem informiert.
Ja, ich war nicht zugegen. Ich habe es mir auch noch nicht angeschaut und ich kann Volkers Bedenken auch irgendwie verstehen. Aber gut, ich sehe das, glaube ich, so, wie du das gesagt hast, dass man wirklich ein Goodie für die Zuschauer hat. Das ist ein Walter. Ich meine, Walter ist ein Riesenstar, dass man ihn überraschend ohne voranzukündigen, da bringt man eine Anniversary-Show, das ist doch eigentlich toll.
Ja. Also ich war da auch in der Halle, hat man auch gemerkt, dass da viele eben so sich so ein bisschen, ja, nicht hinters Licht gefühlt haben, aber schon so ein bisschen, ja, es war ein bisschen merkwürdig einfach, ne? Gerade für die Dauerfans irgendwie ist natürlich so ein plötzlicher Wechsel schon merkwürdig. Mich hat es auch ein bisschen gestört, muss ich sagen, aber schauen wir mal. Dann gab es noch die Frage, was haltet ihr von der Carsten Beck Authority Story? Ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist der beste GM derjenige, der recht neutral ist und einfach seinen Job macht. Bestes Beispiel ist Regal bei NXT.
Sagen wir es mal so, also ich bin, glaube ich, ihr werdet mich niemals hier im Podcast bei Headlock oder sonst wo irgendwas Negatives über Carsten Beck hören sagen können, weil ich der weltweit größte Carsten Beck-Fan bin. Ich habe sein rotes Handtuch bekommen bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame, hat er mir persönlich geschenkt und mit einer Umarmung. Carsten Beck ist für mich der Gott. Carsten Beck kann machen, was er will.
Ich finde die Storyline ehrlich gesagt ganz witzig. Also ich glaube, das darf man, also ich finde, dass diese Pauschalisierung finde ich schwierig. Der beste GM ist derjenige, der recht neutral ist und seinen Job macht. Gut, ich sag mal, das ist natürlich die eine Methode, wie man es auslegen kann. Ich finde aber so einen leicht korrumpierten GM, wenn das entsprechend ausgebaut wird, und das sieht ja aktuell derzeit danach aus, als ob man da so die Investitionen aus dem Hintergrund so ein bisschen mit einbauen würde. Das kann auch was Spannendes sein. Also nur so jemanden haben, der sagt, hier übrigens jetzt, hier der Böse tritt jetzt gegen den Guten an. Ich weiß nicht, also ohne eine böse Authority-Figur hätten wir nicht so eine geile Austin-McMahon-Era gehabt oder auch andere Geschichten, wo das ganz gut funktioniert hat. Pauschalisierung halte ich hier für schwierig. Was hier letztlich dabei rauskommt, müssen wir einfach abwarten. Also bis jetzt finde ich es noch in Ordnung und ich finde, dass diese Geschichte zumindest Potenzial mitbringt. Besteht die Gefahr, dass Lucky Kid mit seinem Nicht-Aufgeben-Gimmick in die John-Cena-Falle rutscht? Es gab ja bereits Chance.
Ja, diese Chance gab es aber auch bei Axelito Jr., bei Marcel Bartel, zu dessen späterer Wegs, also im letzten WXW One so ein bisschen, die gab es da
als
auch.
Als Babyface noch, bevor er dann hier geturnt ist.
Genau, als Babyface gab es ja auch. Klar, es ist schwierig, aber man hat sich dafür entschieden, Lucky Kid so im Moment darzustellen, weil ich meine, der wird ja jetzt auch sicherlich andere Rollen bekommen. Die Wise-Geschichte ist vorbei, zum Glück wohl. Warten wir ab, wie es da weitergeht. Also ich bin da noch pro Lucky Kid auf jeden Fall.
Man merkt, dass dieser Lucky Kid Charakter aktuell ein bisschen Entwicklung benötigt und man merkt eben auch, dass es derzeit noch ein bisschen zu eindimensional ist. Man bewegt sich weg von diesem sehr spielerischen Charakter, den Lucky noch vor einem Jahr verkörpert hat vielleicht, und es wird ein menschlicher Charakter. Es wird nicht mehr dieses Blah, ist nicht mehr so im Vordergrund, sondern es wird eben ein anderer Charakter. Ich glaube, das ist ein Weg, den man hier beschreitet. Und auf dem Weg wird er natürlich seine Siege davontragen, weil er ist nun mal einer von den Leuten, die bei WXW eine große Rolle spielen werden. Und das, die Art und Weise, wie er jetzt zuletzt gewonnen hat, dass das dann natürlich dann so ein bisschen gerade von der smarten Crowd in Oberhausen so ein bisschen negativ angenommen worden ist, ist auch klar. Hat man früher auch schon gesehen, wie Shaggy gerade eben gesagt hat. Auch hier, ich mochte das auch nicht unbedingt, weil es ein bisschen too much für mich gewesen ist. Aber ich denke, dass das hier eher auf eine Charakterentwicklung zusteuert, als darauf, dass es jetzt einfach, dass jetzt Lucky Kid der neue Cena oder sonst irgendwas, das neue Super Babyface ist. Man wird da, glaube ich, schon drauf achten. Da wird das WXW Office wird da schon was von mitbekommen. Und dann gab es noch die Frage, wie steht ihr zum Titelverlust von Thatcher? Ich fand es schade, dass man ihm den Titel nicht zumindest bis zu einem großen Match beim Karat halten ließ.
Ja, ich kann das auch verstehen, den Unmut, weil ja gerade sein Titelgewinn ja so besonders auch wieder so auch so groß war und jetzt hat er ihn plötzlich wieder verloren und nimmt vielleicht ein bisschen auch den Wert irgendwie seines Titelgewinns. Aber ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe das eher auch positiv, weil Timothy Thatcher, der ist ja auch nicht das ganze Jahr über mit dabei auf Tour, der ist nicht das ganze Jahr über in Deutschland und im Grunde will man auch bei den normalen House-Shows ja auch jemanden dabei haben, der den Titel auch irgendwie verteidigt. Und gerade jetzt die neue Geschichte um das neue Stable von Bobby Guns, gib dem allen doch einmal ein bisschen Zeit und einfach mal abwarten, wie es sich da entwickelt. Ich glaube, die brauchen halt auch die Titel so ein bisschen, weil ich glaube, dadurch wirkt das Stable auch noch ein bisschen wertiger und wichtiger.
Es muss überhaupt erstmal irgendwie wirken. Das ist das, was mich eher so ein bisschen stört. Mir fehlt da noch so ein bisschen die Motivation, die Geschichte und all das, was da drumherum passiert. Titelverlust fand ich auch überraschend. Ich sag mal, bin ich eher auf Volkers Seite und sage, ich hätte gerne noch ein bisschen längeren Title Run gesehen, weil Thatcher es verdient gehabt hat, einfach nochmal vielleicht auf der großen Bühne irgendwie sich zu präsentieren als Champion. Andererseits glaube ich aber auch, dass er vielleicht auch einfach ein besserer Jäger ist als Titelträger und dass man ihm vielleicht lieber den Titel abnimmt, bevor das Publikum ihm überdrüssig wird. Das sehe ich mich auch bei der WXW-Crowd gerne, wenn mich ein Babyface-Champion endlich diesen Moment bekommen hat, dass man dann sagt, nee, jetzt sind wir aber gerade wieder zu langweilig, ne, passiert ja nichts. Insofern, ich war auch überrascht über den Moment auf jeden Fall. Ich hätte auch gedacht, dass er länger hält. Insofern kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass da auch so ein bisschen Unmut dabei ist. Und wenn man sich unsere Review anhört, also bei Tobi und Kai, ist es natürlich noch viel krasser irgendwie, was das angeht, weil die ja mit tiefstem Herzen Thatcher lieben. So, aber Shaggy, damit sind wir durch.
Damit haben wir es geschafft für heute.
Genau. Ausgabe 285 ist erledigt. Wir haben schön über NXT geplaudert, über die gesamten Talents, haben einmal hier den Roster-Check gemacht quasi. Nächste Woche geht's weiter. Wir haben den Adventskalender über Cody, wir haben unsere Weihnachtsgeschichte quasi, Lieblingsmomente. Am Montag gibt's eine neue Episode Headlock Cross Radio Nukular auf unserem Patreon-Kanal. Für alle, wohlgemerkt, der ist freigeschaltet für alle, das heißt, jeder kann sich den anschauen. Es gibt einen Wochenend-Podcast, da sprechen wir dann über, ja, da gibt's dann den Jahresrückblick natürlich. Genug Stuff, den ihr hier noch hören könnt. Wir haben unser Watch-Along, was bei Patreon Steady erscheint, weil das ansonsten alles sprengen würde.
Ja, yeah. December to December. Ich erinnere mich nicht daran.
Genau das. Und mit diesen schönen Worten meiner Catchphrase sage ich, Dankeschön, Shaggy. Dankeschön euch allen fürs Zuhören. Habt ein frohes Weihnachtsfest, wenn ihr das hier vorher, nachher, wie auch immer hört und vielleicht anderen Podcast einfach mal skippt, weil ihr keine Zeit habt oder vielleicht erst später anhört. Habt eine gute Zeit. Esst viel. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und erholt euch von dem anstrengenden Wrestling-Jahr.
Genau, und frohe Weihnachten. Und da wir jetzt in zwei Tagen ja Weihnachten haben und da das jetzt unser letzter Wochenend-Podcast vor Weihnachten ist, haben Olaf und ich uns was Besonderes überlegt. Wir werden für euch jetzt ein Weihnachtslied zum Abschied singen. Ist das richtig, Olaf?
Unbedingt. Ja? Was singen wir denn?
Wir singen Stille Nacht.
Stille Nacht?
Ihr kennt es nicht?
Doch. Stille Nacht, heilige Nacht. Shaggy kann's nicht. Du bist so ein alter Poser, das ist ja furchtbar.
Doch, ich kann's natürlich. Aber vielleicht singen wir es auch erst nächste Woche.
Vielleicht. Mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.